Die folgenden Inhalte sind keine Anlageberatung. Kapitalanlagen bergen Risiken. Du entscheidest, in was du investierst.
Zusammen mit unserem Chief Economist Christian Viröhl und mit Noah Leidinger von OAWS gucken wir uns heute Abend die interessantesten, relevantesten und vor allem die aktuellsten Zahlen an, die die Unternehmen heute vorlegen oder gestern vorgelegt haben oder sogar im Laufe dieses Streams noch vorlegen werden. So gucken wir uns zum Beispiel Apple an, die drüben in Cupertino die Bücher öffnen, während wir sprechen. Und wir gucken uns die beiden Zahlungsgiganten Visa und Mastercard an. Und generell schauen wir, was in dieser Tech-Woche alles los war. Denn darüber wird zu reden sein. Ja, Stichwort DeepSeek, da ist einiges passiert. Alles, was auch die Tech-Werte in den USA mit angegriffen hat, sagen wir mal so, oder überhaupt angefasst hat. So, wenn das ganze Thema Quartalszahlen, Unternehmensbericht, Bilanzen, wenn das alles auch so ein bisschen Buch mit sieben Siegel für euch ist, überhaupt kein Problem. Wir machen das heute Abend mit diesem ersten Durchlauf ein bisschen mit Stützrädern. Und vor allem bleibt dabei, weil wir was Verbotenes machen. Wir machen was, was sich überhaupt nicht gehört, denn wir feiern einen Geburtstag vor. Morgen, 31. Januar 2025, wird einer 40 Jahre alt und das ist der Nasdaq 100. Ja, 31. Januar 1985 ging's los. 40 Jahre her, 40 Jahre und damit immer noch jünger als zwei aktive Teilnehmer an diesem Stream. Und damit herzlich willkommen, Christian.
Ja,
wie schön, danke, dass du da bist von Senior zu Senior.
Ja, musste sein. Vielen Dank, Alex. Ja, wir sprechen heute Abend viel über Chancen, aber natürlich auch über Risiken. Risiken der Unternehmen, der Geschäftsmodelle, die wir uns heute Abend durch die Zahlen anschauen. Aber ganz klar, wenn wir über Risiken sprechen, dann darf einer nicht fehlen. Wer mich schon die letzten Jahre verfolgt hat, der weiß das. Der Kollege Disclaimer. Denn alles, was wir hier machen, ist keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung, keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, sondern wir diskutieren hier über Unternehmen und was ihr dann daraus macht für eure eigene Anlage oder für eure sonstigen Gedanken. Das ist ganz allein euer Ding und damit auch euer Risiko. Ihr denkt immer dran, Kapitalanlagen bergen Risiken. Der Wert von Aktien und anderen Investments kann sowohl steigen als auch fallen. Deswegen müsst ihr in der Lage sein und auch bereit sein, zur Not Verluste des eingesetzten Kapitals hinzunehmen. Und wir haben natürlich auch immer mal wieder Charts heute Abend, die die Vergangenheit zeigen. Aber ihr wisst ja, vergangene Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. So, den Hinweis werde ich noch ein paar Mal einstreuen. Jetzt gehen wir aber rein, beziehungsweise wir gehen erstmal rüber. Berlin ruft Hamburg. Hallo Noah.
Hi, vielen Dank für die Vorrede. Ich glaube, ihr habt schon viel gesagt. Genau, heute geht's nicht darum, dass wir irgendwelche Tipps geben, sondern auch, dass wir so ein bisschen zeigen, wie kann man mal Geschäftsberichte sich anschauen, wie kann man Zahlen einordnen von Microsoft, von Apple, gerade von den ganzen großen Firmen. Und was sind da auch so Kniffe, die man vielleicht mitnehmen kann, wie wir das angehen, was wir uns für Zahlen anschauen. Und ich glaube, Christian und Alex, wir wollten auch mal direkt mit den großen starten, die schon gestern Zahlen vorgelegt haben, nämlich Meta und Microsoft.
Go! Ja, also für mich ist ja Microsoft eines der spannendsten Unternehmen, weil ich bin jetzt nicht der klassische Tech-Investor, aber ich weiß, dass Technologie natürlich der Trend auch die nächsten Jahre sein wird und man guckt ja dann schon, welches Unternehmen kann wirklich hier auch diese Breite darstellen. Ja, eben nicht nur Spezialsoftware, sondern Anwendungssoftware, inzwischen Cybersecurity, Gaming und natürlich das Riesenthema Cloud. Ja, und dann freue ich mich natürlich, wenn ich die Zahlen von Microsoft sehe, Umsatz plus 12%, Gewinn plus 10%, Operating Income plus 17%, ja, und die Cloud 21% Zuwachs beim Umsatz, 40,9 Milliarden Dollar. Und dann darf ich aber anschließend lesen, also diese 21,1%, die haben nicht gereicht. Zumindest nicht der Erwartung der Wall Street Analysten, denn die hatten statt 40,9 41,1 erwartet. Und das soll jetzt der Grund sein, dass die Aktie heute dann irgendwie 5-6% schwächer notiert. So eine kleine Verfehlung bei 21% mehr Umsatz. Ich denke mir dann in solchen Fällen immer, hat wirklich das Unternehmen die Erwartungen nicht erfüllt oder haben die Analysten nicht ganz richtig diese Erwartungen justiert. Noah, wie schaust du da drauf? Ich fand die Zahlen eigentlich so, wie sie sich dargestellt haben, gut.
Ich glaube auch im Großen und Ganzen gut. Mir hilft es immer so ein bisschen, diese Analysteneinschätzungen sind ja so ein bisschen kryptisch. Ne? Da gibt irgendjemand eine Zahl vor, wie du schon gesagt hast, woher weiß man jetzt, wie gut überhaupt deren Schätzung war. Ich glaube, es hilft ein bisschen, die Werte immer so zu vergleichen. Und wenn man sich jetzt im Cloud-Geschäft, gibt es ja nochmal diese Untercloud, die Azure Cloud, die sozusagen der Kern ist, wo auch die ganzen High-End-Themen drauflaufen mit KI und so weiter. Und da gab es tatsächlich das schwächste Wachstum seit über einem Jahr mit 31%. Das waren aber auch schon mal 35%. Und das ist natürlich dann schon ein Unterschied, ob ich jetzt mit 31% oder 35% wachse. Gerade wenn eigentlich alle darüber reden, okay, durch KI steigt die Rechenleistung so enorm an. Ist natürlich trotzdem immer noch eine kurzfristige Bewegung, aber ist schon so ein Indikator, dass da nicht alles ganz so smooth läuft, muss man sagen. Und da muss man sich natürlich anschauen, wieso ist das so? Microsoft selber hat das damit begründet, dass sie mit dem Ausbau gar nicht schnell genug vorankommen. Das heißt, sie wollen eigentlich ganz viele KI-Anwendungen drauf laufen lassen, aber sie können gar nicht so schnell Rechenzentren bauen. Kann man jetzt glauben? Andererseits haben sie auch gesagt, beim KI-Wachstum, da läuft alles ganz gut, da gibt es viel Nachfrage, aber sie haben ein bisschen vernachlässigt die Kunden, die andere Dinge auf der Cloud machen wollen, die ganz normale Dinge rechnen wollen. Da haben sie mit dem Sales-Team nicht so gute Arbeit gemacht im letzten Quartal und sind da nicht so gut dahinter gewesen. Und das sind immer nur Momentaufnahmen, aber gerade in diesem Cloud-Geschäft, wo es mit Amazon, mit Google echt starke Konkurrenz gibt, sind schon auch diese Momentaufnahmen wichtig. Und man muss auch sagen, es hängt sehr viel von der Zukunftsbewertung in dem Cloud-Geschäft. Da sehen Investoren sehr viel Potenzial und da machen dann auch schon mal kleine Änderungen eben eine gewisse Kursbewegung aus. Man muss ja auch sagen, wie bei allen diesen Aktien, da gab es in den letzten Jahren und Monaten ja auch sehr positive Kursbewegungen. Und gerade wenn die Aktien dann sehr gut laufen, kommt auch schnell mal so ein Rückschlag, ne?
Ja, was natürlich auch spannend ist, du hast das erwähnt, Kapazitätsengpässe bei den Data-Centern. Deswegen haben sie ja auch gesagt, sie wollen weiter kräftig investieren in Chips, in Data-Center. Und wenn man sich jetzt das Ganze mal auf einer aggregierten Basis anschaut, also die CapEx, die Investitionen in Sachanlagen, die haben ja inzwischen doch immense Ausmaße angenommen. Früher hat man ja immer gesagt, na, diese Softwarewerte, die sind großartig, die sind asset light. Ja, da ist nicht so viel Investition in Sachanlagen nötig. Naja, Pustekuchen. Also 2019 haben wir CapEx bei Microsoft gesehen von knapp 14 Milliarden Dollar bei einem Cash aus Operations, also operativer Cashflow von 52 Milliarden. Das waren 27%. Das war jetzt auch nicht so super asset light. Heute sind wir aber also für die letzten 12 Monate bei 49 Milliarden CapEx, also in absoluten Zahlen seit 2019 mal vervierfacht und einem Cashflow von 122 Milliarden, der sich also ungefähr etwas mehr als verdoppelt hat. Das heißt, wir haben jetzt da aber eine Quote plötzlich von 40% des operativen Cashflows, die rausgeht. Und da sehen wir natürlich seit dieser Woche ein bisschen anders drauf, nachdem DeepSeek ja zeitweise zumindest so den Verdacht nahegelegt hat, na, das ganze Geld, was da rausgeballert wird, das hätte man sich auch sparen können, wenn man die Modelle effizienter trainieren könnte, was vielleicht die Chinesen können. Wie guckst du auf dieses Narrativ, Noah?
Also ich glaube erstmal bei dieser Einordnung zu den CapEx ist es noch ganz spannend, dass sich Microsoft gestern gefeiert hat. Sie machen mit ihren KI-Services, also mit allen KI-Produkten, gerade so einen jährlichen Softwareumsatz von 13 Milliarden. Das klingt an sich als Zahl natürlich genial, wenn man gleichzeitig weiß, sie stecken 80 Milliarden in CapEx und einen großen Teil davon in KI, klingt das natürlich nicht
so gut. Wobei, wenn sie die Wachstumsrate halten, ne, dann ist das eine Frage, also 175% year over year, ja, also die werden sie natürlich nicht ganz halten, aber wenn dieses Geschäft weiterhin erstmal vielleicht mit 100%, dann schon mal mit 75 und dann mit 50% wächst die nächsten Jahre, dann sieht das auch schon anders aus von der Rechnung.
Absolut. Und nochmal zurück zum DeepSeek-Thema. Ich glaube, da muss man sich so ein bisschen die Frage stellen, worin investiert eigentlich Microsoft? Und wir haben ja schon gesagt, sie haben ein riesiges Cloud-Geschäft. Das heißt, sie verdient, dass sie ja auch ihre eigene Rechenleistung an andere Firmen auslizenzieren. Und jetzt gibt es natürlich viele Meinungen zu der ganzen DeepSeek-Thematik. Aber eigentlich, die meisten Experten sind sich relativ einig, das war auch bei vergangenen Technologien so, wenn eine Technologie günstiger und effizienter wird, dann wird sie einfach mehr genutzt. Das heißt, es hat vielleicht bisher keinen Sinn gemacht, einen Chatbot für alle möglichen Themen zu machen, weil jede Chatanfrage so viel Geld gekostet hat. Wenn die jetzt nur noch ein Zehntel kostet, macht es vielleicht doch mehr Sinn. Das heißt, so eine Kostenvergünstigung, so eine Effizienzsteigerung führt nicht dazu, dass weniger genutzt wird, sondern sogar dazu, dass mehr genutzt wird. Und davon würde Microsoft natürlich profitieren, weil sie am Ende die Rechenleistung verkaufen. Wo sie natürlich nicht profitieren oder wo sie vielleicht leiden werden, ist mit ihrem OpenAI-Investment, weil am Ende OpenAI entwickelt ChatGPT, will ChatGPT verkaufen, und wenn es da drei Konkurrenten gibt, die das günstiger können, dann sieht es natürlich schwierig aus. Aber auch da muss man sagen, da sind sich ja noch nicht alle so einig, wie groß der Durchbruch von DeepSeek ist. Heute gab es erst wieder eine Meldung, dass OpenAI gerade zu einer Bewertung von über 350 Milliarden Dollar Finanzierung einsammeln will. Also die sind immer noch sehr, sehr hoch bewertet. Experten sind immer noch sehr optimistisch. Und da ist noch nicht ganz sicher, wie jetzt wirklich DeepSeek eingeschätzt wird. Vor allem, weil man ja auch nicht genau weiß, waren die wirklich so effizient? Einmal die Zahl, die da rumgeworfen wurde. Das war ja so der letzte Trainingsrun. Das heißt, insgesamt ist schon deutlich mehr Geld in das KI-Modell geflossen als die 6 Millionen, die da mal kolportiert wurden. Und was ganz spannend ist, auch eine Zahl, die jetzt in den letzten Tagen rumgegangen ist, wenn man sich mal die Umsätze von Nvidia anschaut, wie sich die regional verteilen, dann gab es in den letzten Jahren einen extrem starken Anstieg in Singapur, obwohl Singapur jetzt gar nicht so viele Rechenzentren hat. Mittlerweile macht Singapur ein Viertel vom gesamten Nvidia-Umsatz aus. Und da liegt natürlich die These nahe, okay, Nvidia verkauft an Singapur und von Singapur geht es dann nach China mit den Chips. Und das dürfen natürlich die chinesischen Firmen nicht offenlegen. Aber es könnte natürlich auch ein Case sein.
Ich habe übrigens gerade noch mal geguckt, ganz kurz, weil du die 350 Milliarden Bewertung hast erwähnt von OpenAI, wie gesagt, für ein privates Unternehmen. Es gibt in den USA überhaupt nur 22 börsennotierte Unternehmen, die diese Bewertung übertreffen, ja, und OpenAI ist damit jetzt mehr wert als Johnson & Johnson.
Ach, guck an. Zahlt aber keine Dividende und wird es auch wahrscheinlich nie tun, erstmal im nächsten Jahr. Who knows, okay.
Erfolgreiche Unternehmen zahlen früher oder später immer Dividende.
Wir haben eine relativ interessante Publikumsfrage, würde ich es mal ganz alt nennen. Vorher vielleicht noch, um kurz darin hinzuleiten. Für mich ist immer der große X-Faktor bei Microsoft, ist Satya Nadella, der es irgendwie geschafft hat, vor vielen Jahren dieses Unternehmen zu nehmen und halt komplett wegzuführen von den Legacy-Produkten. Nicht komplett, aber zu erweitern, was mega spannend war, was ein großer Aufriss war. Ein sehr schlagkräftiges Team aufgestellt, das halt damals hat es darauf auf eine neue Strategie eingeschworen, was man erstmal schaffen muss in diesem, ja, in diesem Kosmos, in diesem Riesenschiff. Frage gerade, die aufkam, ist generell, gibt es eine Sektorrotation von Tech weg? Nämlich einige reden zumindest davon. Oder jetzt kommt es nur raus aus der Hardware.
Ich glaube, das hat man am Montag sehr deutlich gesehen. Ja, also es wurde abverkauft Nvidia, Broadcom, TSMC und dann natürlich noch einige kleinere Hardwarehersteller, hardware-nahe Unternehmen aus der Wertschöpfungskette. Und wir haben gleichzeitig gesehen, dass manche Softwarewerte großartig gelaufen sind, also eben nicht die Big Tech, sondern so kleine, ne, Twilio beispielsweise.
Salesforce ist auch.
Genau, also da haben wir schon diese Rotation gesehen. Die Frage ist immer, wie nachhaltig ist das? Aber es gab letztes Jahr eine Studie von Hammond von Goldman Sachs, in der er die KI-Zyklen eingeteilt hat in vier Phasen. Und Phase 1 war Wertschöpfung wirklich im Aufbau komplett konzentriert auf Hardware und Phase 2 dann eben auf Software und Anwendungen, die dann kommen, eher diese allgemeinen Themen. Und das sehen wir vielleicht jetzt, diesen Übergang, dass sich die Wertschöpfungskette, also die wird ja nicht komplett weggehen, die Wertschöpfung von den Hardwareherstellern. Aber es verschiebt sich ein bisschen was zugunsten der Software, zugunsten der Applikationen. Und auch das ist ja positiv, weil es zeigt ja, dass das sich da erweitert. Und natürlich wird in solchen Momenten dann auch überreagiert, dass man kurze Zeit so getan hat, als wenn man jetzt keine Energie mehr bräuchte für die Datencenter. Da hieß es dann, Holger Czapitz hatte das dann getwittert, Siemens Energy is crashing 20%. Ja, muss man auch nicht vergessen. Crash bei Siemens Energy am Montag um 20% hieß, die Aktie ist auf das Niveau vom 10. Januar gefallen. Ne? Also ist der vorige Hype abverkauft worden und jetzt ist die Hälfte dieses Crashs ja schon wieder draufgekommen. Also man darf da auch nicht zu kurzfristig gucken.
Was sicher auch ganz spannend ist, ist bei der Rotationsfrage Hardware zu Software auch die Frage, wie rotiert es innerhalb von Hardware? Also zum Beispiel, jetzt war es ja immer so, für das Training von KI braucht man sehr viele GPUs. Wenn jetzt so komplexere Modelle aufkommen, die immer mehr auch länger denken, also die zum Beispiel nicht sofort eine Antwort geben, sondern wo auch das Modell an sich mal 5 Minuten rechnet, 5 Minuten sich verschiedene Dinge anschaut, dann wird tendenziell Speicher ein immer größeres Thema. Inference nennt man das dann, also es gibt Training, bei KI und es gibt Inference, wo die KI sozusagen wirklich arbeitet und nachdenkt. Und da ist es tendenziell so, dass die Nachfrage nach Speicherchips stärker steigt. Das heißt, man könnte auch da ein Shift sehen, dass man sagt, okay, es geht jetzt weg von der reinen Rechenleistung hin zu eher diesen Speicherthemen. Gleichzeitig würde ich sagen, das ist jetzt alles auch nicht neu. Das sind alles große Entwicklungen, die auch schon länger bekannt sind. Ob da jetzt DeepSeek gravierend was geändert hat, würde ich nicht sagen. Und man hat auch gesehen in der Reaktion jetzt in den letzten Tagen, es war jetzt nicht so, dass die Chip-Aktien alle weitergefallen sind, sondern viele haben sich dann auch erstmal wieder erholt. Und deshalb würde ich jetzt noch nicht sagen, okay, es ist jetzt große Rotation raus aus Tech oder große Rotation raus aus KI. Wird aber sicher auch ein bisschen davon abhängen, wie jetzt die nächsten Quartalszahlen noch ausfallen.
Lass uns gerade noch über Meta sprechen. Was war da los? Weil das mit...
Da wurde gefeiert, ne? Bei Meta, kann man so sagen. Also 21% Umsatzzuwachs, das ist für ein Unternehmen dieser Größe auch schon ordentlich. Man war dann so ein bisschen überrascht, dass die Prognose für das nächste Quartal, der Ausblick, nicht ganz so überragend war, dass man sich da nur so ein Plus gegenüber dem Vorjahresquartal von 11% zutraut. Aber da sind sicherlich sehr, sehr starke Effekte mit dabei gewesen, die auch vielleicht vorgezogen waren. Was ich auch da wieder interessant finde, ist die Ausgaben für Sachanlagen. Ist ja ein bisschen anders als bei Microsoft. Man ist bei Meta schon ein bisschen länger dran gewöhnt, dass da auch Geld rausgehauen wird, insbesondere für das Metaversum. Insofern hatte man also auch schon 2019, vor 5 Jahren, diese aktuelle Quote von 42% des operativen Cashflows, die in CapEx, in Sachanlagen gehen. Aber naja, 2016 war man bei 28. Nur Meta-Aktionäre hatten halt lange Zeit, sich daran zu gewöhnen. Und deswegen war ja die Aktie irgendwann auch mal ordentlich abverkauft worden. Nur jetzt haben die halt wieder eine Ertragsqualität erreicht, wo man auch darüber hinweg schaut, dass sie in dieser Sparte Reality Labs mit diesen Brillen ja weiter richtig Geld verlieren. Ja, 1 Milliarde Umsatz, 5 Milliarden Verlust. Aber hey, wenn du solche Umsätze machst, wenn du solche Gewinne machst, da reden wir auch über 20,8 Milliarden, wenn du solche Margen machst, dann darfst du halt auch ein bisschen mal ausprobieren, weil es gibt ja gewisse Chancen, oder Noah, dass da aus diesen Investitionen in Reality Labs doch mal gerade vielleicht im Zusammenhang mit KI was werden kann.
Absolut. Ich würde auch sagen, einerseits schätzt die Börse da gerade, dass sie wirklich sehr stark wachsen, auch im Vergleich zu den anderen Tech-Giganten und extrem profitabel sind. Eine operative Gewinnmarge von 48% letztes Quartal. Und der große Unterschied bei Meta ist, dass sie relativ gut argumentieren können, dass sie, bei ihnen sich diese KI-Investments sofort rechnen, weil sie durch die KI einfach viel effizienter Werbung ausspielen können und das ist am Ende das Kerngeschäft. Und dafür spricht auch, dass im letzten Quartal, es gibt immer so 2 Faktoren, die man sich anschauen kann, woher das Wachstum bei Meta kommt. Einmal kann es sein, dass mehr Nutzer auf der Plattform sind und dadurch werden mehr Ad-Impressions, also quasi mehr Werbeanzeigen, ausgespielt. Und einmal kann es sein, dass die Preise pro Werbeanzeige steigen. Und im letzten Quartal war es so, dass die Preise pro Werbeanzeige deutlich über 10% gestiegen sind, die Anzahl der Werbeanzeigen aber deutlich unter 10%. Und das haben sie auch damit argumentiert, dass die Werbeanzeigen besser performen und deshalb Kunden bereit sind, einen höheren Preis dafür zu zahlen. Und wenn natürlich Investoren sehen, okay, für dieses Geld, was Mark Zuckerberg da reinsteckt, kriege ich sofort Geld in Form von Werbeeinnahmen raus, bin ich natürlich deutlich weniger skeptisch als bei einem Microsoft oder OpenAI, wo vielleicht dann doch mal ein DeepSeek kommt und dann nicht ganz so sicher ist, wie schnell sich das jetzt wirklich lohnt. Und deshalb kann sich Mark Zuckerberg das gerade sehr einfach erlauben und ist da die Börse auch nicht so skeptisch.
Legendäres Moonshot-Projekt von Google damals, ich weiß nicht, ob ihr es noch kennt, X, The Moonshot Factory, wo halt Google Glass draus entstanden ist und so weiter und so fort. Das war mal groß, vielversprechend. Es hat ein paar Jahre nicht mehr unbedingt was von gehört.
Ja, mit den Brillen funktioniert noch nicht so. Bei Apple ist ja auch nicht so ganz glücklich bislang damit.
Das stimmt.
Ja? Ja, übrigens, weil die Frage kam, wann kommen denn die Apple-Zahlen? Erfahrungsgemäß kommen sie ja nicht direkt nach Börsenschluss, sondern sie warten immer ein bisschen. Und wir klicken natürlich regelmäßig auf Refresh und sobald sie dann da sind, werden wir auch was dazu sagen. Gucken wir aber erstmal noch auf eine andere Ergebnismeldung von gestern, also gar nicht jetzt von einem Unternehmen, sondern gestern hat auch eine Religionsgemeinschaft Zahlen gemeldet. Nicht die katholische Kirche, aber Tesla ist ja eigentlich inzwischen keine Aktie mehr, sondern ist eine Glaubensfrage, oder? Also wenn ich mir auch jetzt wieder anschaue, die Zahlen von gestern, Ja, so 19.000 Fahrzeuge weniger verkauft als 2023. Ja, die Marge, die operative Marge, mit der man ja so vor 3-4 Jahren immer geprotzt hat, ja, die ja da irgendwie an 20% rangekommen ist, ja, die ist jetzt bei 6,2%. Also nur mal zum Vergleich, operative Marge von BMW, ne, langweiliger deutscher Autohersteller, nach Meinung vieler ja eigentlich wie alles in Deutschland komplett den Bach runter auf dem Weg in den Abgrund, ne, BMW 9,7% die Marge in den letzten 12 Monaten. Aber dennoch sagt man, die autonome Vision nimmt Gestalt an. Ja, bei Waymo auf jeden Fall, bei Tesla muss man warten. Und also bei mir ist es halt generell so, ich finde ja, Elon Musk hat großartige Dinge erfunden, Innovationen, die für ganze Generationen von Unternehmern eigentlich auch reichen. Es ist ja eben nicht nur Tesla, sondern es ist ja auch Starlink, es ist SpaceX, ja,
Boring Company.
Es ist wahnsinnig viel, aber wer viel macht und noch mehr verspricht, der liefert halt dann auch nicht alles. Das kann man verstehen, aber man muss halt hier schon wirklich extremst optimistisch sein, dass da irgendwo auch mal auf der Ertragsseite da mal was passiert, oder?
Wie ist dieses Narrativ, ganz kurz vom autonomen Fahren? In Austin soll es losgehen, das Auto ohne Gaspedal, ja, ohne die Chance, dass du halt eingreifen kannst, soll das kommen.
Das Narrativ ist ja am Ende, dass er sozusagen eine eigene Robotaxi-Flotte hat und dann da wahnsinnige Margen draufzieht. Und am Ende fahren nur noch Teslas rum, keiner hat mehr ein eigenes Auto und er hat am Ende die dominante Robotaxi-Flotte, weil er aus seiner Sicht auch die dominante KI hat. Er hat im Earnings Call gestern gesagt, bei KI in der echten Welt ist Tesla so weit von allen anderen Firmen entfernt, er weiß nicht mal, wer Zweiter ist, er bräuchte ein Teleskop, um sie zu erkennen. Also er war gestern wirklich in Topform. Und man muss sagen, die Investoren sind zumindest in sich rational. Also die Bewertung von Tesla kann man mit einem klassischen Autogeschäft ohnehin nicht rechtfertigen. Ob das jetzt ein bisschen schneller wächst, ein bisschen langsamer, wieder die Margen ist, am Ende ist das für die Bewertung, die Tesla hat, fast schon irrelevant. Und da geht es eigentlich nur darum, ob sie wirklich diese großen Zukunftsvisionen umsetzen können, von denen Musk spricht. Und wenn Musk dann sagt, die Robotaxis kommen jetzt doch schneller oder Optimus, der Roboter kommt jetzt doch schneller, dann müssen sich am Ende die Investoren darauf verlassen, weil das Einzige ist, wie eigentlich diese Bewertung gerechtfertigt werden kann. Auch nur so kann ich mir erklären, dass sie relativ irrelevant waren und es eher darum ging, dass Musk sehr bullish war. Ich glaube auch, ich weiß nicht, ob es er gesagt hat, es stand auf jeden Fall auch in den Medien als so Zitat von dem Earnings Call, dass irgendwie vorstellbar sei, Tesla werde mal die absolut wertvollste Firma der Welt und mehr wert als die nächsten 5 zusammen. Also da wurde schon sehr viel mit Vision rumhantiert und wenig mit konkreten Zahlen.
Aber diese Visionen, die sind ja auch noch gar nicht in Zahlen gefasst, auch nicht von Analystenseite. Ja, wenn man mal guckt, dass ja Analysten ernsthaft Schätzungen rausgeben für 2027 für den Gewinn je Aktie. Das hat ja schon was von Glaskugel. Also gerade bei diesem Unternehmen, gerade weil ja durch Optimus und durch Robotaxis, ja, wenn sie denn dann kommen, auch wirklich in der Masse eine ganze Menge Gamechanger da sind. Aber trotzdem, also der Konsens für 2027 ist bei $4,87 Gewinn je Aktie. Also nur mal zum Vergleich, letztes Jahr waren wir bei $2,04. Ja, das wäre eine Verdopplung, großartig, aber gut, im Vorjahr waren wir auch schon bei $4,30. Und also das ist jetzt nicht auch, wenn man jetzt mal wirklich 3 Jahre nach vorne geht, dass man dann sagt, na, also bei einem Kurs von 400, da müsste doch irgendwie mal ein anderes Multiple da stehen, steht aber nicht. Sondern es ist einfach eine Aktie, wo man sich mit jeder Art von Bewertung extrem schwer tut oder man muss halt wirklich das alles, was Musk sagt, quantifizieren für die nächsten 15 Jahre und dann hast du Hypergrowth und dann kannst du es abziehen, dann kannst du wahrscheinlich auch ein Kursziel von $2,000 rechtfertigen.
Ich würde sagen, jetzt ist ein guter Zeitpunkt auch, um umzusteigen auf 2 Firmen, bei denen es wirklich komplett anders ist, die Margen haben, von denen so gut wie alle anderen börsennotierten Firmen nur träumen, die seit Jahren sehr stabiles und sehr berechenbares Geschäft haben, und zwar Visa und Mastercard. Mastercard hat ja heute Nachmittag schon Zahlen vorgelegt. Jetzt kam gerade noch die Zahlen von Visa, die Aktie hat jetzt auch gleich mal leicht zumindest zugelegt, aber man sieht schon, Mastercard ist 14% gewachsen im letzten Quartal, Visa nur um die 10%. Ich habe jetzt noch nicht so genau reingeschaut, meine erste These wäre, dass Mastercard deutlich stärker international aufgestellt ist und damit noch stärker vom Cross-Border-Geschäft profitiert und eben auch davon, dass andere Wirtschaftsregionen gerade natürlich noch stärker wachsen, gerade Entwicklungsländer, wo Mastercard einen höheren Footprint hat. Und Visa ist zwar insgesamt größer, aber hat in den USA vor allem sein größtes Standbein.
Ja, und Mastercard hat sich ja im letzten Jahr noch interessant verstärkt. Da wurde ja heute auch nochmal darauf hingewiesen, angesichts der Vorlage der Ergebnisse. Man hat ja für 2,6 Milliarden eine Akquisition namens Recorded Future getätigt, was eine der weltgrößten Spezialisten für die Identifikation von Cybercrime-Risiken ist, auch wiederum mit Hilfe künstlicher Intelligenz, also in diesen Unmengen an Zahlungsdaten Risikomuster zu erkennen für Cyberkriminalität, für Angriffe. Das ist etwas, wo Visa natürlich viel eigenes Know-how schon hat, was man auch nutzen kann für die eigenen Datenbanken. Gleichzeitig aber ist man damit ja auch bei rund 1.900 Kunden nochmal wieder präsent, hat also einen zweiten Fuß in der Tür. Und am Ende bleibt so der Eindruck, auch aus den letzten Jahren, das hat man ja auch an den Kursen sehen können, dass Mastercard ein bisschen dynamischer ist als Visa, auch die Nummer zwei, ja, sozusagen etwas aggressiver, und der Ausblick von Mastercard ja auch großartig. Ja, also wenn was mit Low anfängt, dann denkt man schon mal, oh, Low ist nicht gut, aber dann kommt Low Double Digit Percentage, also knapp zwar, also niedriges zweistelliges Wachstum beim Gewinn, auch beim Umsatz, sowohl fürs nächste Quartal als auch für das Jahr 2025. Das ist genau das, was Investoren sehen wollen. Das ist ja, ob man kann jetzt so darüber streiten, ob das jetzt ad hoc so ein Faktor 38 als Bewertung wirklich rechtfertigt. Aber man darf hier nicht vergessen, wir haben hier nicht nur bei Mastercard und auch bei Visa Wachstum, sondern wir haben auch die Stabilität. Ja, also die Erträge auf der Ist-Schiene wachsen wirklich wie an der Schnur gezogen. Und auch wenn man auf die Schätzungen schaut, sieht man die unglaubliche Ruhe, die diese Unternehmen fundamental ausstrahlen. Die Schätzungen bewegen sich nämlich im Zeitverlauf gar nicht. Während wir bei anderen Unternehmen, also zum Beispiel ja eben auch bei Tesla, die Situation haben, dass die Gewinne, die jetzt zum Beispiel 2024 angefallen sind, in früheren Jahren deutlich höher geschätzt.
Zwei absolute Costolani-Aktien, wo man sich hinlegt und reich wird nach 10 Jahren, ist es das?
Hängt natürlich immer ein bisschen von der Bewertung an, Also einerseits sehr attraktives Geschäftsmodell. Ich habe vorhin gesprochen, Meta hat eine operative Gewinnmarge von 50%. Die beiden Firmen haben Jahresüberschussmargen, also nach Steuern in der Range, teilweise sogar noch höher. Und das wird natürlich auch an der Börse entsprechend bewertet. Und zum Beispiel bei Visa sieht man jetzt, okay, Mastercard wächst jetzt auch in diesem Quartal in so gut wie allen Regionen schneller. Wird es irgendeinen Grund dafür geben, wenn sich das natürlich langfristig so fortsetzt, ist es natürlich schon ein Risiko. Erstmal wächst Visa jetzt auch immer noch mit 10%, aber wenn es da einen Player gibt, der eigentlich das gleiche Geschäft macht und der in dem gleichen Geschäft einen dann doch um ein paar Prozentpunkte jedes Quartal outperformt, dann ist das für die 30 Jahre Schlafenszeit von Costolani vielleicht doch ein relevanter Faktor, den man sich dann anschauen sollte und wo man sich Gedanken machen muss. Und gleichzeitig zeigt es ja auch für Mastercard wiederum, okay, es ist schon eine Marktposition, wo der Konkurrent irgendwie auch Dinge wieder besser machen kann und dann mir vielleicht das ähnliche Schicksal passiert. Das heißt, ich glaube, diesen ganz No-Brainer-Case, den gibt es eh fast nie.
Nein, also No-Brainer ist, glaube ich, also wenn jemand sagt, na, diese Story ist ein No-Brainer, das liest man ja auch manchmal in sozialen Medien. Also das ist für mich immer so eine absolut rote Flagge, dass jemand alles gemacht hat, aber da selber kein Brain reingesteckt hat, wenn man zu so einer These kommt. Es gibt keine No-Brainer. Und so schlecht sind übrigens also die Visa-Zahlen auch nicht. Ich habe sie jetzt gerade mal verglichen von den Key-Business-Drivers mit dem letzten Quartal, was wir da gesehen haben. Also das Zahlungsvolumen, das ist jetzt um 9% gestiegen. Das war im Vorquartal ein Anstieg um 8%. Immer gerechnet im Vergleich zum jeweiligen Vorjahresquartal, weil es ist natürlich klar, wir vergleichen jetzt nicht das vierte Quartal mit dem ersten Quartal, und bei Visa sind ja, es ist ja auch keine Kalenderquartale, die Geschäftsquartale, sondern wir nehmen immer die jeweilige Referenz, das ist wichtig, des Vorjahres, ja, und auch bei den Transaktionen, die durchgeführt wurden, Wachstum 11% versus 10% im Quartal, das ist, also, das sind gute Zahlen. Und es sind ja auch Zahlen, sowohl Mastercard als auch Visa, Noah, die ja hoffnungsfroh stimmen, was den Konsum, insbesondere in den USA, angeht, weil es natürlich schon die Hauptmärkte sind. Aber es wird gerne Geld ausgegeben, weil sonst würden die Zahlungen nicht so zunehmen.
Absolut. Also das kann man immer ganz gut an den Zahlen ablesen. Und der CEO von Mastercard ist ja auch ein Deutscher, Michael Miebach. Und ich habe auch letztens den OMR-Podcast mit dem gehört. Und da hat er auch erzählt, dass sie ihre Daten tatsächlich an viele Regierungen und so weiter weitergeben, die davon große Teile ihrer Schätzungen ableiten. Weil nur damit man es mal gehört hat, Mastercard hat jetzt im vierten Quartal, also in 3 Monaten, ein Zahlungsvolumen von 2.600 Milliarden Dollar. Es ist da über das System gelaufen. Das sind natürlich wirklich gigantische Summen. Und wenn man sich dann bei jedem Dollar, der darüber läuft, so eine kleine Gebühr ziehen kann, ist es eben ein entsprechend attraktives Geschäftsmodell. Ich glaube nochmal zurück, du hast vollkommen recht, natürlich auch von Visa die Zahlen sehr gut, aber zum Beispiel international ist das Payment Volume, das ist ja auch so ein Kernindikator, den man sich bei Visa und Mastercard anschauen muss, wie viel ist jetzt am Ende an Geld drüber gelaufen, das ist global bei Mastercard 13% gewachsen und bei Visa zum Beispiel nur 11%. Das ist halt ein kleiner Unterschied, aber immerhin 11% Wachstum bei der Größe, bei so einer Milliardenfirma auch immer noch sehr solide.
Ja, wir hatten gerade noch die Frage, ob wir die Visa-Zahlen nicht mal einblenden können. Genau das machen wir jetzt. Also zumindest den ersten Teil mal mit diesen Key Performance Indicators, dass wir einfach mal durchgehen, wie so ein Quartalsbericht aussieht. Das ist auch schön, dass wir das mit Visa machen jetzt und nicht mit Mastercard. Denn bei Mastercard ist es leider alles nicht so schön vorbereitet, wie das bei Visa der Fall ist, die eindeutig die besseren Tabellen und die besseren Dokumente haben.
Das werden wir gleich sehen, ob die wirklich wunderbar sind. Sekunde bitte, bis ihr es seht gleich. Das ist schön, dass wir hier an dieser Stelle so ein bisschen so Unternehmensbericht 101 machen können. Ich scrolle und ihr sagt, stopp, wo euch Sachen auffallen, die euch besonders, wo ihr
ja, sagt, auf eins sollten wir mal grundsätzlich eingehen, weil wir ja gesagt haben, das ist auch so ein bisschen so how-to, wie guckt man da drauf? Net Revenue ist klar, ist der netto Umsatz, aber dann wollen wir ja wissen, was hat das Unternehmen denn eigentlich verdient? Und dann sehen wir doch tatsächlich zwei Angaben zum Net Income, also zum Gewinn nach Steuern, nämlich einmal GAAP und einmal Non-GAAP und das Ganze dann auch jeweils nochmal auf die einzelne Aktie runtergebrochen, also auf den Gewinn je Aktie. Das differiert hier nur leicht, aber es differiert, was das Geheimnis GAAP Earnings, GAAP Net Income, das ist nach den General Accounting Principles, also nach den Rechnungslegungsstandards der Gewinn. Da sind allerdings immer irgendwelche Sonderfaktoren drin und die werden dann, wie auch in der Fußnote dargestellt, von den Unternehmen bereinigt. Das sind so, in Deutschland würde man sagen, alternative Leistungskennzahlen. Also ein Gewinn, der einem irgendwie besser in den Kram passt, könnte man auch sagen, die dann als Non-GAAP dastehen. Also die Differenz ist jetzt nicht wirklich stark, aber in dem Fall rechnet man sich durch das Bereinigen um die Sonderfaktoren auch ein bisschen reicher. Aus 2,58 je Aktie werden 2,75 je Aktie. Das ist natürlich auch bewertungsrelevant. Noah, wie siehst du dieses Thema der Adjustierung jetzt auch bei so einem Unternehmen mit wie Visa? Mit welchen Zahlen rechnest du? Guckst du eher auf die Earnings per Share oder guckst du auf die Non-GAAP Earnings per Share, auf die Adjusted?
Also per Share gucke ich mir tatsächlich nie an. Ich gucke immer auf die Gesamtzahlen und rechne dann auf Market Cap über, weil es mir immer so ein besseres Gefühl gibt, in welcher Range die Firma insgesamt unterwegs ist. Ist auch einfacher, sofort im Kopf zu vergleichen ist mit anderen Firmen. Und dann gucke ich aber auf die Gap-Zahlen eigentlich immer und gucke mir dann lieber selber an, okay, wo waren da Sondereffekte drin? Also wenn der Gap-Gewinn auf einmal sehr gering ist, dann gucke ich auf den operativen Gewinn, dann steht da eh, okay, da wurde irgendwie ein Sondereffekt abgezogen. Wenn der operative Gewinn vielleicht auch gering ist, dann gucke ich noch die Stellen drüber, was da passiert ist. Und so handle ich mich dann vor. Also das Adjusten mache ich lieber selber und mache mir selber mein Bild, statt dass das die Unternehmen übernehmen und dann vielleicht ein paar Dinge rausrechnen, die ich eigentlich gern gewusst hätte. Ich glaube, generell noch ganz spannend, wie ich immer rangehe. Ich gucke mir auch erstmal so Umsatzwachstum an Und dann die erste Frage ist, woher kommt das Umsatzwachstum? Und dann kommt es eben zu diesen Key Business Drivers, die jetzt auch Visa hier hat. Das ist dann eben das Payment Volume, das ist das Cross-Border Volume. Jetzt zum Beispiel bei Meta, wo wir drüber gesprochen haben, da waren es die Ad-Impressions, die Ad-Prices. Und dann versuche ich da tiefer zu verstehen, woher kommt das Wachstum? Und mein Schritt wäre dann auch immer, wenn ich jetzt diese Tabelle habe, einmal zu schauen, okay, wie war es in den letzten Quartalen? Und wie entwickelt sich das Wachstum? Also wächst Visa dieses Quartal auf einmal viel schneller als in den letzten, viel langsamer, gleich stark? Und so kriege ich dann nach und nach ein Gefühl dafür, wie ich diese Wachstumszahlen einordnen muss.
Ja, und was also mir immer auch extrem wichtig ist, ist, dass wenn Unternehmen wirklich große Differenzen haben zwischen den Gap-Zahlen und den bereinigten Zahlen, dass die auch schon irgendwo in einem Bodytext erklärt werden. Ja, und dass man nicht einfach Investoren nur diese Zahlen hinrotzt, sondern wirklich sagt, okay, das waren die wesentlichen Sonderfaktoren. Ja, manche Faktoren sind ja auch einfach zu erklären, aber manche, da tut sich ein Unternehmen halt auch schwer, sie zu rechtfertigen. Ja. Und da müsste es besser dran.
Mehr Prosa in den Zahlen. Das ist immer mein großer Spaß und mein Guilty Pleasure ist es, diese Briefe an die Aktionäre zu lesen seit vielen Jahren. Vor allem, wenn Unternehmen sehr gute Zahlen hatten, weil die teilweise unfassbar unterhaltsam sind. Ich werde nie vergessen, wie ich mal so einen Amazon-Brief, der von Jeff Bezos geschrieben wurde, / sein Team, und ich dachte mir so, wow, das ist Unternehmensprosa. Das ist unterhaltsam, das ist informativ. Da haben Leute dran gearbeitet, um zu informieren und gleichzeitig aber auch ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Also das war so ein großes Key Learning und Takeaway. Lest diese Berichte.
Ja, wobei leider nicht jedes Unternehmen ordentliche Aktionärsbriefe hat. Ja. Weil ich also auch immer zum Beispiel von Block, die lese ich ganz gerne. Netflix macht eine sehr gute Kommunikation. Also da kann Visa sicherlich auch noch ein bisschen nacharbeiten, oder?
Was ich auch noch ganz gern mache, ist mir die Transkripte von den Earnings Calls anzugucken. Und da sind die Dinge auch oft nochmal deutlich besser eingeordnet und gerade auch nochmal Sondereffekte erklärt. Vor allem sitzen ja dann die Analysten, die sich wirklich tief mit den Themen auskennen und die dann auch genau nachfragen, was ist da los bei den Zahlen. Und das kann auch sehr amüsant sein, gerade auch wenn es schlecht läuft bei Firmen. Da gibt es den legendären Cleveland Cliff CEO, der hat, ich glaube, 2008 in einem Meeting mal Analysten beschimpft, dass sie nicht nur sein Business nicht verstehen, sondern nicht mal ihr eigenes und dass sie eine Enttäuschung für ihre Banken sind. Also da gibt es auch hin und wieder ganz spannende Insights.
Ja, also der Analysten-Call, den ich am liebsten dann im Transkript lese, ist natürlich der von LVMH. Der war diese Woche auch wieder mit spannenden Insights, wo wirklich sehr viel auf der Tonspur kommt, weil LVMH in der offiziellen Kommunikation sehr, sehr schwülstig ist. Das ist immer Marketing, als wenn es für ein Luxusgut ist. Also es ist immer our Maisons and very fashionable and outstanding and extraordinary and high class premium und sonst was. No naja, way. Und dann im Earnings Call kommen dann auch so die profanen Sachen. Ja, also da sagt dann auch also plötzlich ein Bernard Arnault, also Olympia und Notre Dame, das war natürlich alles ganz toll, aber es hat auch sehr viel Geld gekostet, ja. Und das hat man ja an den Zahlen auch gesehen, dass sie nicht wirklich ein Umsatzproblem haben. Sie haben auch jetzt sicherlich kein Preismachtproblem, weil sie gerade auch gar nicht versucht haben, Preise anzuheben. Aber sie haben sicherlich ein kleines Kostenproblem, weshalb in allen Bereichen auch die Margen runtergegangen sind. Und danach wurde dann auch gefragt und der CFO hat es dann sehr deutlich mit ihrer Einschätzung begründet. Sie gehen nicht davon aus, dass die Luxusindustrie in einer strukturellen Krise ist, sondern dass es halt vorübergehende Effekte sind. Und deswegen haben sie, wie er es ausdrückte, we didn't take too much effort to take down costs. Ne? Also jetzt mal einfach flapsig übersetzt. Schön. Also wir haben einfach mal das Geld ausgegeben, so als wenn es noch so laufen würde wie vor 2 Jahren. Ne? Ja. Und daran müssen sie sich messen lassen. Und das sind Dinge, die du niemals lesen würdest in einer offiziellen Mitteilung. Und häufig kommen eben auch sehr relevante Nachrichten erst dann in diesen Analysten-Calls. Also ein anderes Thema war bei Jamie Dimon und seinem CFO jetzt im letzten Call mit JP Morgan. Diamond hatte ja letztes Jahr noch gesagt, also eigentlich ist ihm die Aktie zu teuer für Rückkäufe. Dann hatten sie aber in der Pressemeldung und der Pflichtmitteilung schon angedeutet, ja, sie haben eigentlich jetzt gerade mit Blick auf die Deregulierung zu viel Kapital, das sie jetzt nicht brauchen, um regulatorische Anforderungen zu erfüllen. Und dann, schwupps, kam erst im Analysten-Call die Ankündigung, man wird also mehr Aktien zurückkaufen. Und das sind Informationen, ja, wo ich normalerweise sagen würde, natürlich aus Transparenzgründen, das gehört in die Meldung. Aber gerade deswegen ist es spannend, diese Transkripte zu lesen. Das kann man nicht bei jedem Unternehmen machen. Aber wenn ihr so 2, 3, 4 Unternehmen habt, die euch wirklich interessieren, auch vom Geschäft her, vielleicht auch so irgendwas Exotischeres, auch vielleicht Software, mit der ihr arbeitet oder so, wo ihr vielleicht irgendwie eine Conviction entwickelt habt oder entwickeln wollt oder prüft, ob ihr vielleicht eine entwickeln könnt, dann auf jeden Fall in die Transkripte gucken.
Nächster Schritt wäre, direkt zum Aktionärstreffen, zur Hauptversammlung fahren und da mitmischen. Ich muss mich entschuldigen, wir haben gerade gemerkt, wir haben eure Augen ruiniert durch zu kleine Schriftdarstellung. Ich habe jetzt gezoomt, ich hoffe, es ist sehr viel besser. Schauen wir mal. Noah, Entschuldigung, ich habe dich gerade unterbrochen.
Bei den Earnings Calls war es auch jetzt wieder spannend rund um DeepSeek. Also eine offizielle DeepSeek-Einordnung gab es jetzt auch weder von Mark Zuckerberg noch von Satya Nadella. Aber in den Earnings Calls haben sie dann beide drüber gesprochen und sich auch beide so geäußert, wie wir eh schon besprochen haben, sie gehen jetzt erstmal nicht davon aus, dass es viel an ihrer Strategie verändern wird. Und zum Beispiel auch das, was ich vorhin erzählt habe, mit dem Wachstum in der Cloud-Sparte, dass es da einerseits Probleme beim Ausbau gibt und andererseits das Sales-Team nicht ganz so gut vorankommt bei den Nicht-KI-Themen. Das stand auch in keinem Bericht, sondern auch im Earnings-Call. Und was bei Microsoft tatsächlich jedes Mal ein bisschen ärgerlich ist, wenn ich mich hier um 10 auf die Zahlen warte und die für den Podcast eintragen will, dass sie erst 1,5 Stunden später im Earnings-Call eine Guidance geben fürs nächste Jahr. Und auf diese Guidance wartet natürlich die ganze Börse und ich verstehe bis heute nicht, wieso nicht wie alle anderen Firmen auch Microsoft das in einem rausgibt, sondern sie glauben, sie müssen da nochmal 1,5 Stunden warten lassen.
Ja, apropos warten lassen, Apple lässt uns auch nach wie vor warten. Also ich habe gerade noch keine Zahlen gefunden, Noah, kannst du es bestätigen?
Absolut, so ist es.
Also aber wir haben ja noch was. Es ist ja nicht so, dass uns der Stoff ausgehen würde, denn wir sollten ja nicht nur von den Big Techs ausgehen, sondern es gibt ja auch noch ein paar, zum Beispiel ehemalige Big Techs, die Zahlen geliefert haben. Wir haben am heutigen Donnerstag bei IBM ein Plus im zweistelligen Bereich, der beste Tag seit der Dotcom-Bubble. Big Blue is back, könnte man sagen. Wird ja schon seit einiger Zeit gespielt. Die Aktie steigt, ja. Dividendenaristokrat, ja. Lange Zeit hat man gesagt, ja, ja, gut, Dividende ist so das Einzige, was die noch können. Geschäftlich ist nicht mehr so viel los. Und naja, also wenn man jetzt sieht, Umsatz plus 1%, so, Gewinn minus 20%, was gemeldet wurde. Es sieht erstmal nicht so dolle aus, aber da hat man wieder eine Bereinigung, da gab es größere Pensionsrückstellungen. Wenn man das mal rausnimmt, ist immer die Frage, ne, was will man mit den Zahlen bezwecken, wenn man jetzt mal Ertragsqualität sehen will, ja, okay, da ist Momentum drin, bereinigt der Gewinn plus 9%, aber was halt gut gefallen hat, war der Ausblick, über 5% Umsatzwachstum traut man sich zu, 13,5 Milliarden Free Cashflow und das reicht, um die Aktie heute irgendwie 12% nach oben zu beamen. Noah, siehst du das auch so, dass Big Blue da jetzt einen Bewertungsaufschlag dieser Art verdient hat für diese Zahlen?
Also ich glaube, das ist so ein klassischer Fall, wo es sich lohnt, in die 1% Umsatzwachstum oder 5% Umsatzwachstum genauer reinzuschauen. IBM hat ja im Großen drei Bereiche. Sie haben einmal Software, was auch ein sehr rentables Geschäft ist. Sie haben Beratung und sie haben so diese alten Infrastruktur-IT-Lösungen. Und in Beratung und IT-Infrastruktur gehen die Umsätze zurück, aber im Softwarebereich gab es über 10% Wachstum. Und da nimmt auch gerade die Dynamik zu. Und da ist natürlich die Hoffnung der Investoren, wenn dieses Geschäft, das mit 10% wächst, mit jedem Jahr einen größeren Anteil vom Umsatz ausmacht, dann wächst IBM vielleicht nächstes Jahr mit 5%, dann ist Software noch ein größerer Teil vom Geschäft, dann wächst man mit 7% und dann irgendwann selber mit 10% oder noch mehr. Und das sieht man so ein bisschen bei vielen Firmen, die so einen Wachstumskern in sich haben, der ganz attraktiv ist, dass dann Investoren auf diesen Wachstumskern setzen, obwohl vielleicht die restlichen Zahlen gar nicht so gut sind. Und da gab es tatsächlich eben positive Nachrichten aus diesem Softwaregeschäft. Und IBM versteht es natürlich auch, sich als KI-Firma zu verkaufen, ja eigentlich eine der legendären KI-Firmen mit Watson. Das haben sie nicht ganz geschafft, da den Anschluss zu halten.
Ja, oder aber auch mit Deep Blue. Mit Deep Blue. So alte Säcke wie wir erinnern sich daran. Ja, legendäre Moment. Die erste KI sozusagen, die einen Schachweltmeister besiegt hat.
Erdrutsch-News waren
das. Also das war damals für uns in den 90er Jahren war IBM so das Unternehmen mit dem Zukunftsflair.
Absolut einen Zugriff gehabt auf das, was demnächst passieren wird. Ich glaube, das Mojo haben sie ein bisschen verloren natürlich in den Jahren darauf. Aber das, was du gerade beschrieben hast, diesen 1997-Moment, das war einschneidend.
Und sie haben halt einen großen Vorteil. Sie haben auch im Consulting-Bereich, selbst wenn die Umsätze zurückgehen, darüber haben sie zunächst mal Kunden. Sie haben ja fast alle Fortune 500 Firmen. Sie haben eben schon den Zugang zu den Kunden. Wir können vielleicht nicht immer alles implementieren, was sie gerne mit eigenen Mitteln machen würden, aber da ist zumindest zu IBM ein gewisses Vertrauen, was vielleicht zu vielen neuen Anbietern noch nicht da ist. Deswegen können sie natürlich auch ein Gateway sein für neue Softwareprodukte. Und sie haben es ja gezeigt, dass sie auch in der Lage sind, sowas zu integrieren. Sie haben ja Red Hat übernommen, was wirklich somit die Keimzelle dieser neuen Wachstumsstrategie war. Und man munkelt ja auch immer, IBM könnte irgendwie ja nochmal ein paar andere Übernahmen starten. Ja, wahrscheinlich wird es strategisch Sinn machen. Und wenn ich dann auf die Schulden gucke von IBM, denke ich mir, okay, das könnten sie machen, aber dann müssten sie vielleicht auch mal die Dividende kürzen, weil dann hätte man sie wirklich auf eine Wachstumsstrategie festgelegt. Und ich glaube, sie versuchen so einen Mittelweg.
Was noch ganz, ganz spannend ist beim Consulting-Bereich, insgesamt schrumpft er ja, aber sie machen da auch sehr viel KI-Umsatz gerade. Sie haben mittlerweile KI-Aufträge für 5 Milliarden in den Büchern und alleine im letzten Quartal sind da 3 Milliarden dazugekommen. Also ist schon wirklich relevantes Auftragsvolumen und um die 80% davon sind auch im Beratungsbereich. Das heißt, IBM hat, wie du schon sagst, den Kundenzugang und kann da sehr einfach dann sagen, okay, kommt, wir implementieren euch jetzt auch die KI und das können wir noch von Deep Blue.
Nur trotzdem, also auch da muss man, du hast es eben schon mal erwähnt, ja, Bewertung, muss man einfach sagen, ist inzwischen auch gutes Potenzial einfach drin in den Preisen. Ja, wir haben jetzt einen Kurs von $250 und aktuell sind wir bei Non-Gap, also wieder bereinigt, $10.33 Gewinn. Das heißt, da steht also ein Faktor 25 drauf für eine Wachstumserwartung, die momentan noch bei den Analysten bei 14% liegt für die nächsten 3 Jahre. Und zwar nicht per annum, sondern insgesamt. Ja, also die Bewertung impliziert einfach, dass da deutlich mehr Wachstum beim Gewinn tatsächlich realisiert werden kann in den nächsten Jahren, als das, was momentan geschätzt wird.
Bevor wir weitermachen, musst du noch einmal deinen Disclaimer bitte sagen.
Ja, ich muss noch mal darauf hinweisen, dass alles, was wir hier machen, eben keine Anlageberatung ist, auch natürlich keine Empfehlung, keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Ihr macht euch immer wieder klar, Kapitalanlagen bergen Risiken. Wir geben hier nur Impulse, Ideen, wir diskutieren über Unternehmen, aber du entscheidest ganz allein, in was du investierst.
Und das war tatsächlich die perfekte Überleitung in die Apple-Zahlen. Die sind in dieser Sekunde reingekommen.
Alright. Noah, leg vor. Erzähl.
Also, ich muss mich auch selbst hier erstmal.
Ich muss sie auch erstmal öffnen.
Aber
hatte gerade Revenue noch
up 4%. 4% Umsatzsteigerung und Service Revenues New All-Time High ist die große Überschrift.
So, und Alex, wir müssen gleich unser Sheet updaten.
Genau.
Willst du schon mal die Zahlen einblenden? Dann kann Noah sie.
Kann sie live befüllen, ja?
Erstmal live erzählen. Ich suche sie mir auch raus.
Ich glaube, was man.
Das ist jetzt dieser Live-Moment. Ist das herrlich?
Das ist wunderbar. Leute, ihr seid dabei. Live im Stream. Wie auch, wenn die Regie, wie ich es nenne, kurz die Zahlen. Perfekt. Perfekt, da ist es. Ich schaue mal, ob es sich größer etwas anbietet. Ich glaube, ja. Ich glaube,
da bleibt. Also, was man schon mal sagen kann, wieso sie auch diese Überschrift wahrscheinlich gewählt haben, Service Revenue auf neuem Allzeithoch, ist, weil dieser Service-Umsatz für Apple extrem wichtig ist. Man schaut ja immer so auf das iPhone, vielleicht noch auf iPad, auf Mac, aber am Ende die Service-Umsätze, also was sie mit Software machen, was sie im App Store machen, das hat natürlich viel, viel höhere Margen und deshalb schauen Investoren ganz genau darauf, wie sich dieser hochmargige Umsatz entwickelt. Und wenn der natürlich ein neues Rekordhoch erreicht, dann ist die Börse vielleicht auch nicht so sauer, wenn die iPhone-Verkäufe nicht so gut laufen. Und das muss man auch sagen, vor den Quartalszahlen jetzt in den letzten Wochen gab es echt viele Analysten, die sehr skeptisch waren. Einerseits aus China gab es wirklich immer wieder schlechte Nachrichten, dass Apple immer mehr von den dortigen Konkurrenten überholt wird. Und andererseits auch diese KI-Vision, die Apple hat, dass Menschen das neueste iPhone kaufen, weil sie dort die KI-Features testen wollen. Da waren auch viele Analysten skeptisch. Und jetzt müssen wir mal in die Zahlen schauen, ob das auch so richtig war.
Ja, ich gebe es gerade ein. Also du kannst noch eigentlich eine Minute reden, dann habe ich es eingegeben.
Okay, perfekt.
Die Services, auf jeden Fall großes Tim Cook Brainchild. Ja, das ist quasi, ne, wenn man sagt, immer so ein bisschen der alte Vorwurf, der gute Mann, der hat einfach keine große Hardware-Innovation auf den Weg gebracht. Was aber auf jeden Fall geschafft hat, ist halt irgendwie dieses wiederkehrenden Einnahmen durch die Services zu generieren. Das ist das, was wahrscheinlich von seiner Legacy auf jeden Fall bleiben wird. Legendärerweise hat sich der gute Steve Jobs immer dagegen gewehrt, zu sehr auf sowas zu setzen. Er wollte immer das Produkt der Zukunft schaffen. Tim Cook hat einen anderen Weg gefunden und hat bislang damit wirklich, wirklich viel Erfolg gehabt, muss man sagen.
Da ist halt die große Frage, so ein bisschen die philosophische Frage auch bei Apple. Wenn ich jahrelang nur irgendwie 1% oder 3% Umsatzwachstum beim iPhone habe und da die Nutzerbasis stagniert, wie lang kann ich am Ende diese Service Revenues weiter steigern? Schaffe ich es am Ende jetzt wirklich, dann der führende KI-Anbieter zu sein und dann nochmal von jedem Kunden $10 rauszuholen? Oder hört das irgendwann auf? Und natürlich, wenn dieses Wachstum auch irgendwann einbricht und dann das Hardware-Umsatz oder der Hardware-Umsatz auch nicht mehr wächst, dann wird es irgendwann schwierig. Aber in den letzten Jahren sah es immer noch so aus, dass man das immer relativ gut kompensieren konnte. Und ich habe jetzt auch gerade mal hier...
So, Alex, du kannst das Sheet jetzt öffnen. Oh, es ist schon drauf. Ich habe es eingegeben. So, jetzt ist es eingegeben.
Alles ist da.
So, also was sehen wir? Wir sehen beim iPhone eine Stagnation gegenüber dem vierten Quartal 2023, bei den Wearables eine Stagnation, aber wir sehen Services, iPad, iMac, alles mit Zuwächsen. Das ist ja schon mal positiv und also für mich ist ja immer eins entscheidend, nämlich dass bei allen Einschränkungen, die du gerade gemacht hast, aber dass schon mal der Serviceumsatz weiter steigt. Der Anteil, also nicht nur in absoluten Zahlen, sondern der Anteil am Gesamtumsatz. Und da ist jetzt nicht relevant, was im einen oder anderen Quartal passiert, weil je nachdem, wie gerade das mit den Hardwareverkäufen ansonsten läuft. Aber wenn wir ganz unten hingehen, Alex, wenn du die letzte Tabelle nochmal zeigst, nochmal ganz unten drunter, dass also der Revenue Share über die Trailing 12 Months, also über vier Quartale, aufaddiert, dann sehen wir weiter. Der Aufwärtstrend ist intakt jetzt für die letzten vier Quartale, 24,5%. Weil das ist momentan ja das Narrativ, was die Aktie trägt. Es kann nur der Serviceumsatz sein, weil aus der Hardware kommt es nicht dauerhaft raus.
Genau, obwohl man sagen muss, tatsächlich abgesehen vom iPhone sind sie nicht nur in allen Bereichen relativ gut gewachsen, sondern haben vor allem auch die Erwartungen der Analysten deutlich, deutlich übertroffen. Also mit IMAX fast 1 Milliarde mehr Umsatz gemacht, als Analysten erwartet haben. Auch bei den Services lag man leicht über den Erwartungen. Aber eben das iPhone, obwohl das so genau getrackt wird, hat die Erwartungen tatsächlich um 2 Milliarden verfehlt. Da läuft es wirklich nicht so gut. Und auch in China läuft es nicht so gut. Da gab es 11% Umsatzrückgang. Und das ist der stärkste Umsatzrückgang seit einem Jahr. Also da gibt es tatsächlich Schwierigkeiten.
Ja, aber trotzdem, also es ist das beste Quartal der Geschichte, ne? Wenn ich das richtig so sehe, mit 124 Milliarden Umsatz. Ja, der bisherige Rekord ist zumindest nach meinen Daten hier vom Dezember 21, da waren es mal 123,9, ist auch interessant, ja, wie das Unternehmen inzwischen an der Börse gewachsen ist seit 2021 und was sich beim Umsatz seit 2021 getan hat. Aber auf jeden Fall, es sind gute Zahlen.
Lass uns noch einen Hot Take aus der Community hier featuren, nämlich keine Frage, sondern wie gesagt eher ein Hot Take. Apple wird auch zunehmend Marktanteile im Rest der Welt an die chinesischen Wettbewerber verlieren in der Zukunft. Big if true.
Das bisschen Röhl. Es ist, man kann es nicht ausschließen, ja. Weil wir haben das, ist ähnlich wahrscheinlich wie bei Autos, ja. Was aus China kommt, das ist von der Funktionalität gut, das ist vom Design her auch teilweise aufsehenerregend und warum soll das nicht für Smartphones gelten, ja? Ich meine, da ist insgesamt in China vielleicht momentan noch eher der Markt für da als für Autos, die zumindest nicht diese Überkapazitäten absorbieren können, die man in der Produktion aufgebaut hat, aber ja, das ist ein legitimes Risiko, selbst wenn ich auch persönlich sagen muss, also ich fühle mich mit meinem iPhone weiterhin sehr wohl und den Login-Effekt sollte man nicht unterschätzen. Und ich habe das diese Woche auch nur so halb im Spaß geschrieben, als am Montag Apple irgendwie 3% gegen den Trend zugelegt hat, während der Medien schrieben, Ausverkauf bei Tech-Aktien, ja, dass Apple natürlich auch keine Tech-Aktie ist, ja, weil sie investieren ja jetzt nicht in Data Center, sondern sie sind ja eigentlich eine Lifestyle-Consumer-Ökosystem-Firma. Und dieses Ökosystem müssen sie weiter pflegen.
Genau, am Ende ist es, glaube ich, eine Frage, ob sie diese Marke, ist am Ende eine starke Marke, und deshalb hat ja auch am Ende Warren Buffett zum Beispiel investiert, der hat ja, er denkt zumindest von sich selber, er hat gar keine Ahnung von Tech, und die Wette hat er sich doch zugetraut. Ich glaube, was noch ganz spannend ist, wenn man bei den Zahlen von Apple auch so ein bisschen runtergeht, da schaut man fast nie drauf, weil sie es nicht machen, aber ich glaube, es ist ganz spannend, wenn wir vorher über CapEx und die großen Investitionen gesprochen haben, da gibt es ja einen Indikator dafür, den Investing Cashflow oder den Cashflow from Investing Activities, und da ist es bei allen anderen so.
Willst du mal einblenden, die Financial Statements?
Yes,
ich gebe dir den Link. Ich gebe dir den Link, weil ich habe sie offen. Ich muss dir das irgendwo übertragen.
Merci.
Da ist der Link. Und dann können wir nämlich, wir haben auch ein schönes Video dazu. Moment. Wie man einen Unternehmensbericht.
Ja, absolut.
Ist das schon online?
Ja. Weiß es nicht. Frage an die Regie. Sekunde, gebt mir noch eine Sekunde, redet noch mal eine Runde. Übrigens ist noch eine Frage aus der Community, nämlich auch wieder mehr ein Statement. Apple sollte mal weniger Buybacks machen, sondern stattdessen bitte die Dividende erhöhen.
Ja, würde ich natürlich grundsätzlich sagen, ja. Also zunächst mal ist halt klar, Apple produziert mehr Cash, als sie ausgeben können für neue Entwicklungen, weil wir haben ja gerade schon gesagt, also so viel wird nicht investiert und das Cash möchte man an die Aktionäre zurückgeben. Es gibt ja eben zwei Möglichkeiten. Entweder zahlt man die Dividende oder man kauft eigene Aktien zurück. Der Rückkauf eigener Aktien ist steuerlich natürlich sinnvoller, ja, ist aber eine Entscheidung des Unternehmens, liegt also voll in der Diskretion des Unternehmens, wie es das macht, und Apple kauft ja eigentlich zurück zu jedem Preis, immer und überall. Also es ist ja das, was Charlie Munger mal als Share Cannibal nannte. Die Firma frisst sich sukzessive selbst mit ihren eigenen Erträgen. Dividende, ja, muss versteuert werden, ist aber auf der anderen Seite für den Aktionär dann Souveränität. Er kann nämlich selber entscheiden, was mit seinem Anteil am Gewinn passiert. Er kann ihn reinvestieren, ja, und zwar zu einem Kurs, der ihm selber gefällt. Er muss es nicht sofort machen, sondern kann es irgendwann machen, wenn die Aktie vielleicht mal schlechter ist. Er kann es in eine andere Aktie investieren oder er kann es schlichtweg verkonsumieren. Und insofern, ich finde ja beides gut. Dividende ist in der Regel ein stärkeres, längerfristiges Commitment eines Unternehmens, während ein Aktienrückkauf sehr häufig, wenn Unternehmen jetzt nicht so Cash produzieren wie die Mag 7, eher opportunistisch getrieben. Ich finde, es sollte in der Balance sein, und in der Tat ist die Balance bei Apple da ein bisschen verrückt. Auch weil sie wirklich zu jedem Kurs Aktien zurückkaufen. Das ist ex post immer fein, wenn du dann so einen Compounder hast. Das sieht man bei Werten wie einer AutoZone beispielsweise. Ich glaube, die hattet ihr auch schon im Podcast mal vorgestellt, die ja nun gar keine Dividende zahlen, sondern sich seit Jahren selber auffressen. Das sieht dann am Ende sehr eindrucksvoll aus, aber es gibt halt auch immer Unternehmen, die Aktien zurückgekauft haben und irgendwann kippt's dann mal und man sieht, oh, das war halt wirklich dann zu teuer. Ein Beispiel aus Deutschland dafür wäre BASF.
Du kannst mir nicht sagen, dass es nicht an der Westküste eine Band namens Share Cannibal gibt. Das ist das, was ich davon mitnehme gerade noch. Muss es geben. Ich habe gerade geschaut, aber nein.
Nein,
sorry, Noah.
Das wäre eine Idee noch für Merch, Noah.
Ja, stimmt.
Share Cannibal.
Dieser Shop, der baut sich von alleine auf.
Absolut. Also ich muss sagen, ich bin tatsächlich selber eher ein Fan auch von Aktienrückkäufen, weil ich finde, dann kann ich als Investor immer ganz gut steuern. Und ich glaube, da muss man so ein bisschen dann noch die Berührungsängste verlieren, zu sagen, okay, wenn ich Geld rauskriege als Dividende, ist es fein, dass ich Geld rausziehe, aber verkaufen will ich eher nicht. Man könnte ja genauso gut sagen, okay, ich verkaufe einfach jedes Jahr mal 3% der Aktien und nehme mir so den Share Buyback quasi indirekt raus. Aber das mal dahingestellt. Ich glaube, was noch ganz spannend ist, wenn du jetzt mal ein bisschen runterscrollst bei Apple auf das Cashflow-Statement, dann haben wir gesehen, bei Meta, bei Microsoft, die investieren extrem viel Geld in CapEx, in Rechenzentren und haben da sehr hohe Verluste bei diesen Investing-Activities. Und ich schaue jetzt gerade mal, ob du schon auf der richtigen
Ist die Seite 3. Da sind wir. So, und das, also wir haben oben erstmal, also Cashflow-Rechnung, das vielleicht auch allgemein ist immer dreigeteilt. In der Regel ganz oben der Operating Cashflow, also das Geld, was im besten Falle reinkommt und nicht verzehrt wird, dadurch, dass das Unternehmen eine operative Geschäftstätigkeit hat. Also wenn der Operating Cashflow negativ ist, dann sollte man sich ernsthafte Gedanken machen. Das ist ungefähr so wie bei Beyond Meat, wo der Rohertrag schon negativ war, weil sie weniger Umsatz gemacht haben, als sie Kosten im Wareneinsatz hatten. Ja, so, das zweite sind die Investing Activities, ja, wo kommt das Geld her wo geht das Geld hin? Und dann die Financing Activities, ja, letztendlich, wo kommt das Geld her und was macht man dann mit dem Geld? Ja, unter den Financing Activities findet man dann zum Beispiel die Dividendenauszahlung, da findet man dann auch Repurchase of Common Stock, also wie viel Geld hat man ausgegeben, um Aktien zurückzukaufen? Das waren jetzt hier im vergangenen Quartal bei Apple 23,6 Milliarden in einem Quartal, um eigene Aktien zurückzukaufen und dazwischen, wie gesagt, die Investing Activities. Und dazu sagt Noah jetzt was.
Genau, und da ist das Spannende. Wir haben ja gesagt, Microsoft hat letztes Quartal ca. 16 Milliarden in CapEx investiert, also in die eigenen Rechenzentren. Apple hat so einen hohen Cashbestand, dass sie alleine mit den Anleihen und mit dem Cashbestand, den sie rumliegen haben, 16 Milliarden Ertrag im Quartal gemacht haben. Das heißt, Apple verdient mit seinen Anleihen das, was Microsoft in Rechenzentren steckt. Und das ist natürlich ein ganz anderer Ansatz, auch eine Firma zu führen. Das heißt, Apple könnte sich easy leisten, auch selber zu sagen, wir stecken dieses Geld einfach in Rechenzentren oder zumindest die Hälfte davon, tun sie aber nicht. Und deshalb ist tatsächlich das Investieren bei denen gar kein Posten, der ihnen Geld kostet, sondern die haben jetzt letztes Quartal Cash Investing Activities ca. 10 Milliarden Cashflow rausgezogen, eben vor allem auch durch das Cash, was verzinst wird.
Ja, also und natürlich, weil sie mit den Anleihen spielen. Also was man durch das Cash an sich einnimmt und durch die Zinsen, das kriegt ihr dann raus in der Gewinn- und Verlustrechnung. Ja, da steht dann das Interest Expense oder eben Interest Income. Ja, Microsoft übrigens hat auch 99 Millionen Dollar letztes Quartal alleine als positiven Zinsüberschuss erwirtschaftet. Die waren vor einigen Quartalen mal bei 1,3 Milliarden Zinsüberschuss allein. Ja, bei Apple kommt es ja natürlich jetzt hier dieser Cashflow wirksam dadurch zustande, dass man aus Anleihen entsprechende Zuflüsse dann hat. Aber also diese Cashflow-Rechnung ist eigentlich das Spannendste und es wird sehr häufig immer geguckt auf den Umsatz und dann, ja, Bilanz guckt man sowieso, aber eigentlich und gerade auch bei diesen Werten, die stark wachsen, ist die Cashflow-Rechnung schon das, wo ich immer am längsten mit zubringen kann, ja, was, da geht's auch dann eben, die Cashflow-Rechnung kannst du auch nicht bescheißen, ja, so einfach, muss man, also mal flapsig gesagt, da ist die Wahrheit, da geht's nicht um Abschreiben und sonst was, sondern da ist wirklich, was landet am Ende Cash in der Kasse, ja, und das ist natürlich auch bei den Unternehmen großartig, dass eben vom Gewinn sehr viel auch cashwirksam ist, ja, also wir haben eine hohe Cash-Conversion, das haben wir in anderen Branchen häufig nicht, da siehst du tolle Gewinne, aber die kommen dann aus Hochschreibungen, aus Sondereffekten und am Ende Cash bleibt dann relativ wenig in der Kasse und man kriegt halt auch ein Gespür dafür, was das Unternehmen mit dem Geld macht, wie es damit arbeitet, wie es finanziert ist und ein Punkt, den ihr auch in der Cashflow-Rechnung findet, auf den ich immer sehr gerne schaue, gerade bei Tech-Unternehmen, etwas weiter oben, Alex, auf der Seite 3, nämlich beim operativen Cashflow die Share-Based Compensation Expense, also die aktienbasierten Vergütungen.
Da haben wir sie.
Ja, die und die sind ja dann doch bei den Tech-Unternehmen bisweilen recht exzessiv und ich schaue mir dann gerne den Free Cashflow, der dann ausgewiesen wird, also operativer Cashflow abzüglich CapEx-Investitionen in Sachanlagen an und ziehe davon gerne nochmal diese Stock-Based Compensation ab, weil wir haben teilweise bei den Big Techs wirklich 20-25% vom Cashflow, die in solche aktienbasierten Vergütungen gehen, ja, das ist dann am Ende nicht Cashflow, nicht Cash-relevant, sagt man, ist also nicht so schlimm, ja, aber am Ende zahlen wir als Aktionäre das eben doch, weil dann werden nämlich Aktien zurückgekauft, die werden aber nicht eingezogen, sondern die werden unter den Mitarbeitern verteilt, sprich, das Unternehmen frisst sich nicht selbst. Bei Apple allerdings, muss man sagen, ist dieser Effekt gerade auch in diesem Quartal nicht so relevant.
Genau, das vor allem auch bei jungen Softwarefirmen und völlig korrekte Korrigierung auch beim Cashflow-Statement. Natürlich nicht die reinen Zinserträge, sondern was sie generell mit ihren Anleihen und weiteren Geschäften da machen. Aber trotzdem natürlich wahnsinnige Ertragskraft, die sie alleine daraus ziehen. Und das zeigt so ein bisschen den Scale, auf dem Apple arbeitet. Und das halt auch so ein bisschen, wenn man natürlich Apple sich anguckt, wirkt es auch von der Bewertung gerade im Vergleich zum Wachstum nicht so günstig. Man muss aber auch sagen, die generieren wirklich extrem viel Cash. Auch da sind sie jetzt kein Schnapper. Ich glaube, aktuell KGV, muss ich mal gucken, wahrscheinlich sowas um die 30, genau, ist natürlich bei dem Wachstum schon noch sehr ambitioniert. Aber andererseits jetzt eine Firma, die halt wirklich auch extrem viel Cash generiert und deshalb auch aktuell ja die wertvollste Firma der Welt ist, seitdem sie Nvidia Anfang der Woche wieder überholt hat.
Wer das alles noch ganz genau wissen will und wer überhaupt lernen will, wie das geht, sowas, was gerade Christian und Noah live hier zaubern, ja, wie man so einen Unternehmensbericht liest, dazu haben wir auch ein Video, das kommt bald. Wer es sehen will, Kanal abonnieren, dann werdet ihr benachrichtigt. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist dann doch noch eine Frage aus der Community zu Apple. Und da ihr habt schon kurz angesprochen, ihr habt das Wort CapEx genutzt. Zweigeteilte Frage. Warum tut Apple so wenig in KI? Nämlich kein Vergleich zum CapEx der anderen Big Techs. Was ist da?
Also ich glaube, sie sehen gar nicht den Need. Sie haben am Ende den Kundenzugang und sie glauben, der Kundenzugang, diese Plattform ist extrem wertvoll. Und man kann sich auch fragen, wieso hat Apple keine eigene Suchmaschine, weil sie jedes Jahr 20 Milliarden kassieren, weil Google sie dafür zahlt, dass sie die Standardsuchmaschine auf dem iPhone sein dürfen. Und das Gleiche wird Apple im KI-Bereich denken. Wir müssen jetzt nicht 80 Milliarden investieren. Am Ende, die reichsten Menschen der Welt haben alle ein iPhone. Die besitzen wir quasi als Kunden. Und wer mit diesen Kunden handeln will, der muss übers iPhone kommen. Und deshalb braucht es Apple gar nicht. Und es war ja auch spannend zu sehen, am Montag, Apple ist 4% gestiegen, weil die Börse gesagt hat, okay, wahrscheinlich ist KI und diese KI-Modelle tatsächlich so eine Commodity, dass es das eben nicht braucht.
Es wird es zumindest irgendwann.
Die große Frage ist natürlich, verpasst Apple aber dadurch, dass sie diese Expertise nicht in-house haben, nicht trotzdem gewisse Trends in der Produktentwicklung, gewisse andere Themen, gewisse neue Technologietrends? Und da hat ja zum Beispiel Mark Zuckerberg einen ganz anderen Ansatz, der sagt, okay, ich mache meine ganze KI Open Source, ich verdiene jetzt mit der KI direkt auch kein Geld, aber ich will diese Expertise in-house haben, weil ich glaube, dass das zukünftig wertvoll ist. Und ich glaube, das wird man sehen, das ist eher das Risiko, dass sie nicht investieren, aber brauchen, glaube ich, tun sie es erstmal nicht und das denken sie eben auch.
Ja, aber Zuckerberg verdient ja eben auch mit der Expertise Geld, weil er, du hast es ja eben auch gut erklärt, sein Werbegeschäft durch die KI ja auch leveragen kann und dann kann er es zusätzlich noch als Inspiration teilen. Ja, also bei Apple würde ich sagen, kann man immer so diesen Lock-in-Effekt auf die nächsten Jahre mal sehen. Und also ich würde jetzt momentan keinen Grund haben, mir irgendein anderes Gerät zuzulegen. Und ich meine, ich habe dieses komplette Ökosystem auch zu Hause und dann inklusive meinem Sohn, der jetzt das iPad ja auch gerne nutzt, auch für die Schule, gibt es diese Anton-App. Na, er guckt natürlich auch FC Bayern da auf dem Ding und sowas, das ist klar. Das ist ja nur Lernspiele oder so, ja. Aber ich muss sagen, da sehe ich jetzt gar nicht so den Grund. Und ich meine, du weißt nie, was in 5 Jahren ist, ja, wenn irgendeiner da das super KI-Handy hat. Aber nochmal, wir haben häufig gesehen, dass Apple in den letzten Jahren nicht der Frontrunner war, was Technologie angeht, aber sie haben zumindest für so Deppen wie mich Technologie einfach nutzbar gemacht, ja, und dann bist du auch irgendwie zufrieden, wenn das jetzt nicht das Neueste ist, aber wenn einfach das Interface schön ist und es ist usable und es funktioniert halt einfach und dann kommen halt irgendwelche Technik-Nerds und sagen, ja, der ist aber viel besser, ja, aber vielleicht macht mir das einfach nicht so viel Spaß, das zu benutzen. Und wenn sie das beibehalten, dann haben sie wirklich noch diesen Burggraben und diesen Login-Effekt.
Die Kunst ist, zu spät kommst mit der richtigen Strategie, mit dem richtigen Produkt, mit der richtigen Branding-Strategie. Ja.
Nur die große Frage ist halt, wie das Wachstum dann aussieht. Ich glaube, das ist ja eher die Frage, ob sie jetzt, dass sie diesen Kundenstamm halten können und gut monetarisieren können, das ist relativ klar. Die große Frage, die sie Investoren irgendwann stellen, wo kommt das zusätzliche Wachstum her? Und was man natürlich jetzt als Investor vielleicht lieber gesehen hätte, wäre, wenn Apple sagt, okay, wir haben jetzt diese und diese KI-Strategie, das Produkt, wo wir sagen, okay, da kriegen wir jetzt nochmal richtig
Es wird kommen.
Wachstum
es wird
rein.
Kommen. Und es wird kommen.
Die werden
ja doch nicht. Ja, aber sie werden mit irgendwas kommen, wo sie Leuten wie mir $50 im Monat aus der Tasche ziehen werden. Mit irgendwelchen KI-Features, mit irgendwelchem Gesundheitszeug, was weiß ich, eine Uhr, die meinen Blutzuckerspiegel misst, ja, für so eine Hypochonder wie mich, das wird super.
Grandios.
Ich glaube, das ist genau die Wette, die man eingeht.
Im Gesundheitsbereich geht noch eine ganze Menge.
Ja, gerade wie gesagt, wenn du diese Käuferschaft hast, die sich jetzt mit in dem Alter, in dem wir sind, und schon noch viel mit dem eigenen Körper plötzlich beschäftigen muss zwangsweise, weil du merkst, es geht auf die Zielgerade. Hier ist noch eine Sache, ihr redet eh gerade drüber, aber die kommt noch aus der Community rein und ich spüre den Schmerz in der Frage. Ich spüre den Schmerz. Okay. Wie kann Apple so weiterlaufen? Letztes Jahr schon deutlich besser gelaufen, als die Daten hergeben. Hatte mich über den kleineren Rücksetzer gefreut. Wieso erholt sich die Aktie schon wieder? Wer auch immer du da draußen bist, I feel your pain. Wieso erholt sich die Aktie schon wieder?
Also ich glaube genau die Begründung, die Christian jetzt auch gesagt hat, einfach dieses enorm starke Business. Und als Investor willst du halt auch nicht dabei sein bei dieser Zielgruppe, selbst wenn du vielleicht ein bisschen skeptisch bist, was die langfristigen Zukunftsvisionen angeht. Und wenn man jetzt zum Beispiel sagen würde, okay, man bewertet Apple gar nicht wie jetzt eine Tech-Firma, sondern eher wie auch wirklich eine Luxusfirma, dann wachsen die teilweise auch nicht wahnsinnig stark und haben trotzdem ähnliche Bewertungsmultiples. Also so kann man ja dann auch schauen, wenn man sagt, okay, vielleicht sind sie jetzt gar nicht der große KI-Innovator, sondern halt eher eine starke Brand mit starker Kundenbasis, dass sie über Jahrzehnte stabil halten können. Und dann hat das auch einen Wert. Und das sieht man ja dann bei Firmen wie LVMH oder bei Hermes oder Brunello Cucinelli, die auch sehr hohe Multiples haben, trotz vielleicht eher magerem Wachstum.
Wobei, also da würde ich nochmal unterscheiden, LVMH ist natürlich inzwischen so breit, also mit fast 100 Milliarden Umsatz, also Dollar, also 85 Milliarden Euro, das ist schon, da kannst du eigentlich nicht mehr sagen Luxus, da sind Luxusmarken drin, aber da ist auch sehr viel Richtung Premium-Lifestyle oder High-End-Lifestyle, aber eben nicht Luxus. Also ich fand es interessant, dass du Hermes und Cucinelli nennst, weil es ja zusammen mit Ferrari eigentlich die Luxusmarken überhaupt sind, weil sie wirklich von der ganzen Positionierung her, vom Geschäft, man sieht das auch an den Margen, auch an der Margenentwicklung, an der Stabilität der Margen, dieses High-End ansprechen. Das ist also nochmal ein Unterschied zwischen LVMH und Cucinelli, ja, wo du also wirklich nur Manager-Cats für 5.000 Euro hast, aber die dann auch aus den allerbesten Materialien unter den allerbesten Bedingungen hergestellt, wo einfach alles passt. Da hast du diese Exklusivität, diese Desirability tatsächlich drin und das überträgt sich dann eben auf die Aktie. Da ist Apple in der Form nicht, weil es natürlich nicht diese Exklusivität hat. Aber es ist halt ein Konsumgut, was man sich schon gerne in einer luxuriöseren Form auch leistet. Ja, es ist ja nicht zu vergleichen jetzt mit einer kleinen Louis Vuitton-Tasche. Vom Preis her durchaus, aber nicht vom Nutzwert. Weil das Handy, das brauchst du eher als so eine Louis Vuitton-Tasche.
Ja? Daily Driver für alles.
Genau, aber ja. Deswegen ist es schon, also ist, ich hatte das eben auch schon mal gesagt, ne? Also für mich ist es nicht klassisch eine IT und eine Tech-Firma, sondern es ist eigentlich ein Konsumgüterfirma oder ein Konsumgüter-Ökosystem.
So, Leute, ist Apple abgefrühstückt damit so ein bisschen?
Der Apfel ist aufgegessen.
Apfel ist aufgegessen. Dann würde ich sagen, machen wir das Screensharing, beenden wir das hier an der Stelle. Wir haben noch ein paar Sachen. Wir könnten jetzt logischerweise über den angekündigten Geburtstag sprechen, das Nasdaq. Wir könnten aber auch, und es sind ein paar Fragen, wo sind reingelaufen zum ganzen Thema Intel. Wer will sich den Intel-Stiefel anziehen, Leute?
Intel hat ja gerade Zahlen geliefert. Ja. Ich habe es mir noch gar nicht genau angeguckt, aber ganz spannende Anekdote. Pat Gelsinger ist ja, glaube ich, seit 2 Monaten nicht mehr im Amt und hat am Montag oder Dienstag gepostet, er hat jetzt Nvidia-Aktien gekauft, nach dem ganzen DeepSeek-Thema. Hat er auf LinkedIn einfach einen Post gemacht. Also der hat einen ganz spannenden Sinneswandel durchgemacht.
Pat Gelsinger, entschuldige. Grandioser Typ, hat in den letzten Monaten vor seiner Entlassung, muss man sagen, hat er angefangen, Bibelverse zu twittern. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Wo er so auch immer, man hat gesagt, okay, daran lässt sich sehr viel ablesen, an dem, was er postet oder welchen Vers er postet, wie es gerade ums Unternehmen steht. Unfassbare aber Geschichte.
Das passt ja, weil er verstand sich ja auf Kollekte. Er ist in der ganzen Welt mit dem Hut rumgegangen, mit dem Klingelbeutel und hat Geld eingesammelt, Subventionen für seine Fabriken, die dann am Ende doch nicht gebaut wurden.
Das ist Magdeburg. Am Ende 10 Millionen für ihn.
Oder mehr als 10 Millionen. Also Vermögensoptimierung in eigener Sache hat hervorragend funktioniert bei ihm.
Wir müssen uns ohnehin mal die ganzen komischen Vögel der Wirtschaft vielleicht vornehmen für irgendeine spätere Ausgabe, weil da tummelt sich natürlich einiges, völlig klar. Aber unter anderem, na, wenn so ein großer Intel-Chef oder Ex-Chef mittlerweile, wenn der sich solche Marotten zulegt, ist es auf jeden Fall wert, sich da mal genauer mit zu beschäftigen.
Ja, oder wenn Bill McDermott heute über SAP spricht. Ja, hört sich auch ganz anders an als zu seiner Zeit als oberster Vertriebsmann von SAP. Ja, also für mich ist Intel ein Unternehmen, zu dem ich wie zu allen Halbleiterherstellern eigentlich inhaltlich überhaupt nichts sagen kann, sondern ich gucke mir die Zahlen an und sage, aha, und sehe, ja, sie sind immer noch drin. Übrigens, Intel hat, das könnte ich erwähnen, so ein bisschen so ein Fun Fact, als der Nasdaq 100 vor 40 Jahren gestartet ist, war das größte Unternehmen
Intel.
Im Index Intel, genau. Und zwar mit einer Marktkapitalisierung damals von 3,5 Milliarden Dollar und die Gesamtkapitalisierung des Index lag damals bei 60 Milliarden.
Guck an. So, wer bekommt von euch die 4 Mitglieder des Nasdaq zusammen, die heute noch, die seit 1985 durchgängig drin sind und heute noch drin sind? Wer kriegt's?
Noah, komm, einen Tipp.
Intel, würde ich sagen.
Gut, Intel okay. Ist gut, ja. Nächste Aktie?
Wir haben vorhin im Call drüber geredet. Packer?
Packer, ach, wir haben schon drüber gesprochen, ja. Okay. Jetzt aber komm, die dritte musst du jetzt auch sagen.
Waren wir noch 40 Jahre, ne?
Ja, 40 Jahre.
IBM?
Nein. Der Apfel.
Ah, Apple.
Ja, Apple. Und dann die Nummer 4 ist eigentlich so eine Nummer 3,5, die zählt nicht ganz dazu. Costco. Costco war nicht börsennotiert, als der Nasdaq 100 startete, aber hat 1993 mit einem Gründungsmitglied des Nasdaq 100, nämlich mit Price Club, fusioniert. Und das sind die einzigen 4 Aktien aus dem Nasdaq 100, die heute drin sind und auch schon vor 40 Jahren drin waren. Da sieht man auch, wie so ein Index im Laufe der Zeit sein Gesicht ändert. Ja, insgesamt waren inzwischen über 500 Unternehmen in diesen 40 Jahren im Index. Ja, und das ist auch so der Index als sich selbst aktualisierendes System.
Ja, große Welle, die da crasht, zu sagen, crasht, falsches
Wort. Ja, die Verweilzeiten sind natürlich immer kürzer geworden. Gleichzeitig gibt es dann eben auch Unternehmen, die schon früher mal sehr groß waren und heute noch größer sind. Bestes Beispiel eben Microsoft.
Interessant auch die ganze Sache, dass der Nasdaq als der Tech-Index gilt, aber trotzdem tummeln sich da völlig andere. Ja, Costco würde ich jetzt nicht vorrangig als Tech-Wert bezeichnen. Starbucks ist drin, soweit ich weiß.
Ja, es ist eine PepsiCo ist drin.
Völlig klar, wenn du heute kein Tech-Unternehmen first bist, dann bist du kein richtiges Unternehmen.
Gut, aber es hat eben nichts mit Technologie zu tun. Also wir sagen zwar immer, ja, Nasdaq ist so der Technologieindex, aber zunächst mal ist es einfach ein Index für einen Börsenplatz. Und da können alle Unternehmen reinkommen, die an diesem Börsenplatz notiert sind. Und dieser Handelsplatz, Nasdaq, der hat nun mal in der Vergangenheit und heute auch immer traditionell Technologieunternehmen angezogen. Eben weil die Nasdaq aus ihrer Historie heraus als voll elektronische Handelsplattform immer so eine gewisse technologische Vorreiterrolle hatte und die auch immer ganz gut nach außen getragen hat und als Image profiliert hat. Und früher waren übrigens auch die Regulations an der Nasdaq ein bisschen geringer als an der New York Stock Exchange. Deswegen sind die jungen Unternehmen lieber dorthin gegangen. Das hat sich inzwischen aber natürlich angeglichen, weil die Gesamtgesetzgebung über die SEC und die Regulierung da entsprechend streng ist. Aber das erklärt einfach, warum so viele Tech-Unternehmen da sind und warum sie traditionell den Schwerpunkt bilden. Aber es ist eben nicht das Einzige, sondern es gibt auch manche Unternehmen, selbst im Nasdaq 100, die wirklich so Dickschiffe sind. Ja, also Kraft Heinz ist ja so das Gegenteil von cool und das Gegenteil von Wachstum. Also ein Unternehmen, was von Finanzinvestoren einschließlich Warren Buffett zusammengebastelt wurde, mit Schulden komplett beladen wurde, mit Goodwill beladen wurde, was mehrfach diese Luft abgelassen hat und was sich jetzt müht, irgendwie wieder so ein bisschen sowas wie eine Story hinzukriegen, mit Ketchup und Senf. Aber auch die sind Mitglied im Nasdaq 100. Wie übrigens auch eine Mondelez.
Was noch ganz spannend ist bei der Nasdaq sicher, dass ja die Firma selber hinter dem Nasdaq-Index auch an der Börse ist und ja auch 50 Milliarden wert. Und ich glaube, die hat am 8. Februar Geburtstag. Das heißt, jetzt feiern wir noch ein bisschen weiter, wenn wir noch ein bisschen weiter vorfeiern. Ich habe nochmal nachgeschaut.
Aber das war dann eben nicht 1985, sondern das war der 8. Februar 1971. Ja, das heißt, es hat also genau 14 Jahre gedauert, bis die Nasdaq endlich genügend Werte zusammen hatte, dass man sagen konnte, jetzt reicht es auch für einen Auswahlindex mit 100 Aktien.
Und mittlerweile ist auch das Indexing-Geschäft für die ein Riesen-Business. Also mit jedem Index, der da aufgelegt wird, verdienen die sehr viel Geld. Und ich habe mal nachgeguckt, letztes Jahr wurden 116 neue Produkte mit Nasdaq-Indexen gelauncht, also neue ETFs, neue Fonds und so weiter. Und mittlerweile hatten sie da Ende 2024 650 Milliarden Dollar, die da in diesen Produkten gesteckt ist. Ich habe nochmal nachgeguckt, weil letztes Jahr ARM oder schon länger her ARM an die Börse ist. Was glaubt ihr, was ARM für diesen Börsengang an der Nasdaq insgesamt an Fees gezahlt hat? Ballpark.
An die Nasdaq oder an die Banken?
Einmal an die Nasdaq, da gibt es so eine Initial Filing Fee, die ist sogar überraschend gering, und dann insgesamt an Legal Fees, an Accounting Fees, aber nicht an die Investmentbanken, also nur Legal Fees, Accounting Fees und noch andere Expenses.
Also ich finde es super, wenn du so sagst, nur dann würde ich sagen, diese Listing Fee, das könnte alles Mögliche sein, das könnte nämlich auch eine absurd geringe Zahl sein. Ich weiß, das wird mir jetzt gleich um die Ohren fliegen, aber was sind das, wenn das so einfach so aus Tradition heraus 6.000 Dollar sind oder sowas? Ich weiß es nicht.
Christian, was glaubst du?
Also ich vermute, dass sie für Anwälte furchtbar viel Geld gezahlt haben.
Für Anwälte
also wahrscheinlich, absolut. Für Anwälte 200 Millionen.
Geht nur um die Listing-Fee mir gerade, wollte ich nur sagen. Disclaimer nochmal.
Die Listing-Fee, was glaubst du da, Christian? An der Nasdaq?
Oh, die Listing-Fee, wahrscheinlich 100.000 Dollar oder was? Keine Ahnung.
Ah, 270.000.
Okay.
Accounting-Fees, 50.000. Also ARM war scheinbar in der Buchhaltung wirklich relativ komplex. Dafür Legal-Fees, also bei den Anwälten nur 20 Millionen.
Wirklich?
Das ist
quasi ein Discount-Börsengang gewesen.
Also insgesamt Börsengang für um die 80 Millionen, da kommen dann nochmal die Investmentbanking-Gebühren on top, aber dass man mal so ein Gefühl dafür kriegt.
Ja, aber ARM ist übrigens auch ganz interessant an der Nasdaq, Bestandteil im Nasdaq 100. Daran merken wir, dass am Nasdaq 100 nicht nur US-amerikanische Unternehmen enthalten sind, sondern es sind wirklich die größten Unternehmen des Börsenplatzes. Und wenn das eben ausländische Unternehmen sind, ja fein, dann dürfen sie mit rein. Deswegen gibt es 5 Non-US-Unternehmen im Nasdaq 100. Es sind nämlich 2 aus Großbritannien, einerseits die ARM und andererseits AstraZeneca. Ja, wobei das ist ja dann auch Großbritannien, Schweden, aber es sind eben diese britischen Depository Receipts. Es sind 2 Niederländer dabei, nämlich einerseits, und das kann man sich noch recht gut vorstellen, ASML und Coca-Cola. Aber nicht Coca-Cola, die Muttergesellschaft, sondern Coca-Cola, die Euro-Pazifische Abfüllgesellschaft, die Coca-Cola Euro-Pacific Partners. Und dann gibt es noch einen Chinesen, der verblieben ist. Und nein, das ist nicht Alibaba, sondern das ist die ehemalige Pinduoduo, die jetzt nur noch PDD Holdings heißt. Also sogar die Chinesen haben es in den Index geschafft. Selbst auch mit, es sind ja keine Aktien dann, sondern das sind ja Listings an der Nasdaq mit Depository Receipts mit aktienvertretenden Zertifikaten, aber auch die können in den Nasdaq rein. Und ja, irgendwie ist ja seit der letzten Überprüfung auch ein bisschen Bitcoin drin, denn MicroStrategy hat es ja auch geschafft.
Und eine australische Firma, hattest du sie erwähnt? Die Australier?
Welche Australier?
Atlassian. Sind auch im Nasdaq 100. Und die sind gerade Post-Market, auch die, bei denen es am besten läuft, plus 16% nach neuen Quartalszahlen. Deshalb sind mir die gerade aufgefallen.
Aber sind sie...
Sind hier laut Käufin im Nasdaq 100 auf jeden Fall.
Ja, aber sind sie als Australier geschlüsselt? Also ich sehe sie nämlich nicht als Australier geschlüsselt.
Sondern sie operative Hauptzentrale in Sydney, okay, und offizieller Hauptsitz in San Francisco, aber ja. Gegründet aus Australien.
Okay. Das heißt, ja. Sozusagen genau, aber sie gelten also de jure als US-Firma, wenn man guckt dann auf den juristischen Sitz da.
Aber sogar noch ein Tick internationaler, als wir dachten.
Der ja, Nasdaq. Und das war der große Geburtstags-Fun-Fact-Rundumschlag, gerade den ihr live mitbekommen habt.
Morgen gibt es noch ein paar mehr.
Schnell nach recherchiert.
Morgen posten wir noch ein paar mehr.
Sehr gerne. Ja. Ja. Hier ist noch eine ganz schöne übergeordnete Frage, auch aus der Community, nämlich zum Thema Nasdaq-Geburtstag und überhaupt generell Aktien. Und das ist, glaube ich, einfach die eine große Frage, die wir natürlich nicht beantworten dürfen, aber einfach mal reingegeben. Sind nicht fast alle Aktien aktuell erschreckend hoch? Freunde? Sind nicht alle Aktien
erschreckend hoch? Nee, also find ich überhaupt nicht. Also es gibt, ich glaube, es gibt durchaus Aktien und Segmente, wo man darüber sprechen kann, ob wir uns in einer Blase befinden. Aber wenn ich das vergleiche mit vor 25 Jahren, und es werden ja gerne die Vergleiche gezogen momentan, dann muss ich sagen, also wer den Vergleich macht, der hat das vor 25 Jahren, die Dotcom-Bubble, eben nicht miterlebt. Ja, das war eine allgemeine Besoffenheit, völlig kritiklos. Und also egal, wo du hinkamst, sobald du sagtest, dass du irgendwas mit Aktien zu tun hattest, warst du umringt und alle wollten heiße Tipps. Ja, wenn du heute sagst, dann machst du was mit Finanzen, dann heißt, oh ja, ich habe auch ein ETF und so, ne? Ist das alles ganz gediegen, dann ist halt hier mal vielleicht ein bisschen Bitcoin und da ein paar explosivere KI-Aktien, fein. Aber da ist vielleicht auch irgendwie der Spieltrieb, der früher so beim Pokern oder im Flipper war, jetzt auf die Börse übergesprungen, ganz einfach, weil es digital ist und weil die Hürden da an der einen oder anderen Stelle niedrig sind. Ja, natürlich gibt's teure Aktien, die gab es immer. Und wenn man die Indexbewertung sich anschaut, ja, dann schlägt natürlich die teure Bewertung der Schwergewichte entsprechend auf die Durchschnitte durch. Aber wie das so ist mit dem Durchschnitt, ne? Mein Freund, der Kagemann, der sagt immer, also der See war im Durchschnitt 1 Meter tief, aber die Kuh ist trotzdem ersoffen. Ne? Was er mir doch eben Stellen gibt, da ist der See 5 Meter tief. Und das gleicht sich dann am Ende weg. Und wenn du auf Equal Weight Indizes schaust, hast du schon einen anderen Eindruck davon, dass nicht alles teuer ist. Und wenn du dann einfach auch mal in Unternehmen gehst aus Branchen, die vielleicht momentan nicht so im Fokus stehen, hast du günstige Bewertungen. Man sollte halt immer gucken, dass günstige Bewertungen nicht mit verlodderten Fundamentaldaten einhergehen. Und da haben wir ja eigentlich auch noch ein aktuelles Beispiel. Ein Unternehmen, das in den letzten Jahren immer günstiger geworden ist vom Preis, aber nicht unbedingt von der Bewertung günstiger geworden, was heute auch nochmal 15% auf die Mütze gekriegt hat, nämlich UPS.
Absolut, stimmt. Das haben wir noch vergessen. UPS hat heute Quartalszahlen verkündet und irgendwie sehr überraschende Prognose, weil Analysten haben eigentlich gedacht, jetzt war ja nach Pandemie mal so der Rückgang der ganzen Pakete und 2025 geht es wieder so langsam bergauf. Und auf einmal hat UPS eine Prognose gemacht, nee, wir schrumpfen auch in diesem Jahr. Und der Grund ist, dass sie ihre Geschäftsbeziehung mit dem wichtigsten Kunden, Amazon, reduzieren. In den nächsten 18 Monaten 50% weniger Amazon-Pakete wollen sie verschicken. Sie selber argumentieren es damit, dass Amazon kein so profitabler Kunde ist, dass sie extrem hart verhandeln und sie als Firma sich eher profitabel schrumpfen wollen. Gibt natürlich auch andere Medien, die sagen, okay, Amazon will das einfach mehr inhausen und dann hat man jetzt eine gesichtsschützende Lösung für UPS gefunden, wo die sagen konnten, wir reduzieren das, wir schrumpfen uns gesund und Amazon kann das inhouse nehmen. Das wird man vielleicht nie wissen, was da richtig ist, aber auf jeden Fall an der Börse kam es nicht gut an. Und vielleicht nochmal zurück zur Dotcom-Blase oder auch zu den Chip-Aktien, zu den hohen Bewertungen. Es wird ja oft auch dieser Vergleich genommen mit Cisco und Nvidia. Und ich habe gerade mal geguckt, als Cisco so einen der Höhepunkte im März 2000 erreicht hat, da hatten die einen KGV für die nächsten 12 Monate von deutlich über 100. Und ein Nvidia liegt gerade bei 30. Ist natürlich auch eine sehr hohe Bewertung. Und da ist auch ein Geschäft, das gerade sehr gut läuft, das auch schlechter laufen kann. Aber das sind schon auch andere Dimensionen teilweise, wie damals Firmen bewertet wurden, mit wie viel Zukunftsfantasie und was heute passiert. Und man muss ja auch sagen, dieser KI-Trend, kann es natürlich auch sein, dass sehr viele Firmen, jetzt auch nicht nur Tech-Firmen, einfach viel, viel effizienter werden in den nächsten Jahren. Und das wird sich natürlich auch in einem höheren Multiple widerspiegeln.
Ja.
Ja, und ansonsten also nochmal zu UPS, um das nochmal zu unterlegen, dass die Aktie vielleicht billig ist, aber nicht unbedingt preiswert. Ja, also sie hat sich ja halbiert jetzt immer bei $115. Nur wenn wir auch dann mal gucken, was ist denn mit den Gewinnschätzungen passiert. Also der Gewinn für 2024, der wurde vor 18 Monaten von Analysten noch mit $11.70 je Aktie taxiert und ist dann zurückgegangen bis auf $7.50. Ja, also das heißt, du hast da auch mehr als ein Drittel Minus gesehen bei den Gewinnschätzungen, und das ist jetzt mit den 25er Schätzungen genauso passiert. Die sind auch so abverkauft worden. Und also da kann man sich einen ganz schönen Eindruck von verschaffen, auch kostenlos, zumindest für die US-Werte. Wenn ihr auf Sachs Equity Research geht in den USA, die haben auch viel offizielle Filing-Daten, und da könnt ihr auf die Earnings Estimates gehen, und dann habt ihr da nämlich kostenlos abrufbar die Grafiken, und da seht ihr auch sehr schön, wie die Stabilität einfach in der Rezeption eines solchen Unternehmens. Also ich bin, was Schätzungen angeht, immer extrem vorsichtig, ja, weil es sehr viele Unwägbarkeiten gibt. Aber wenn man sich Schätzungen einfach im Zeitverlauf anschaut und dann einfach sieht, wie bei einer Visa, wie bei einer Mastercard, diese Schätzungen die ganze Zeit über, bis dann das Ergebnis gemeldet wird, weitgehend fix im Markt liegen, wie sie ziemlich genau treffen, geringe Abweichungen sind und dann so treppenförmig Jahr für Jahr nach oben gehen. Und wenn du dann dagegen hast, so eine UPS, wo halt jetzt wirklich ein Jahr nach dem anderen kippt, oder diese Diskrepanz, die man sieht bei einer Tesla, wo die Aktie kräftig steigt, aber die Gewinnschätzung für die nächsten Jahre kontinuierlich zurückgenommen wurden, das ist dann schon interessant, und es ist zumindest ein Punkt, wo man seinen Investment Case hinterfragen muss und schauen muss, auf welchen Parametern baut man ihn auf.
Christian, mach doch noch einmal deinen Disclaimer bitte gerade.
Ja, also nochmal der Hinweis, auch das, was ich gerade gesagt habe zum Investment Case, das reflektiert das im Grunde. Genau das solltet ihr nämlich tun. Ihr trefft die eigene Entscheidung für euer Geld. Wir machen hier eben keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung, keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, sondern geben euch ein paar Impulse für eure eigenen Überlegungen zu Unternehmen, vor allem zu Geschäftsmodellen, zu dem, was strategisch dahinter steckt. Und ihr wisst, Kapitalanlagen bergen Risiken, und Risk comes from not knowing what you're doing, sagt Warren Buffett. Insofern versuchen wir, euch dabei zu helfen, das zu entdecken und das auch zu hinterfragen, was ihr tut.
Und ich hoffe sehr, oder wir hoffen sehr, dass das heute Abend wirklich stark dazu beigetragen hat, Leute. Hier noch ein ganz kurzer Hinweis: wenn ihr den Stream verpasst habt, ihn irgendwie oder jemand, ihr jemanden kennt, der den verpasst hat, der sich den gerne morgen noch anschauen würde oder am Wochenende. Das geht natürlich, der ist bei uns auf der YouTube-Seite abrufbar. Also schaltet doch mal rein, guckt eure Lieblingspassage nochmal. Ist eure Frage verhandelt worden? Checkt es aus. Wir bedanken uns ganz herzlich. Noah, willst du vielleicht noch kurz
was sagen? Haben wir noch Fragen übrig?
Ich gucke rein. Nur rein.
Die Eintracht hat verloren, 0-2 in Rom.
Wie die Deutsche Bank heute, dann können wir ja nochmal den Sack zumachen mit den ganzen Quartalszahlen. Da gab es ja heute auch eher enttäuschende Zahlen, vor allem durch hohe Rückstellungen, die sie durch rechtliche Themen bilden mussten. Und sie haben sich eigentlich für 2025 vorgenommen, sie werden deutlich effizienter, sparen Kosten. Nur noch 62% der Erträge werden durch Kosten aufgefressen. Jetzt werden es doch 65%. Das heißt, da hat auch wurde heute zweimal verloren in der Frankfurter Finanzwelt.
Ja, wobei man ja wirklich sagen muss, also die Deutsche Bank-Aktie hat inklusive Dividende fast genauso abgeschnitten wie der Nasdaq in den letzten 5 Jahren. Ja, über die 20 Jahre davor wollen wir an der Stelle nicht reden.
Nice. Absolut, aber auch in den letzten 12 Monaten ja 60%. Da sind dann die 3% auch Ja. Auch absolut verkraftbar. Und es gab auch positive Nachrichten. Bei der Tochterfirma DWS gab es sehr gute Zahlen und die hat deutlich zugelegt und auch ambitionierte Ziele für die nächsten Jahre vorgelegt. Da wird man mal schauen, wie sie das erreichen können.
Top. Schade um Frankfurt. Schade für Frankfurt. Ich würde sagen, let's wrap it up. Leute, vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Noah, mega toll. Danke. Grüße nach Hamburg. Christian, Grüße über den Tisch und euch allen einen tollen Abend oder wann auch immer ihr zuschaut, einen schönen Rest des Tages. Bis bald. Danke für den ersten Livestream zur Earnings Season, den ihr zusammen mit uns gestaltet habt und zugeschaut
habt. Danke euch, bis bald.
Und einen großen Dank noch an unser Technikteam, das
absolut
das möglich gemacht hat. Brian ist bei uns und Jonas hat auch eine ganze Menge dafür getan. Danke euch.